Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 209. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich auch wieder Pascal.
Moin moin.
Und André.
Hallo.
Und der Januar. Und das heißt, in der modernen, vernetzten Filmwelt, für die meisten FilmliebhaberInnen auch japanisches Kino bzw. japanischer Film. Und auch deshalb haben wir uns wieder einen solchen für den Japanuary rausgesucht, der gerade stattfindet, und besprechen deshalb heute Kiyoshi Kurosawas Film Kairo bzw. Puls. Und nach dem Intro geht's los.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Ja, und an dieser Stelle gleich erstmal liebe Grüße und ein großer Dank für die Mithilfe hinsichtlich der Aussprache japanischer Namen und Begriffe. Das geht an Bonten Maru, die seit einigen Jahren in Japan lebt und uns ein bisschen dabei geholfen hat. Könnt ihr auf jeden Fall ihren YouTube-Kanal, solltet ihr unbedingt abonnieren und euch mal anschauen. Das ist sehr interessant, verfolge ich auch schon seit vielen Jahren. Und es war jetzt eher Zufall, dass genau sie uns hierbei so ein bisschen geholfen hat. Und ansonsten auch auf Twitter. Und die Verlinkungen dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich muss gleich sagen, mir ist was ganz, ganz Gruseliges passiert. Ich habe den Film, also den wir heute gucken, also Puls, habe ich am 16. geguckt, also am 16. Januar, vor ein paar Tagen. Und habe dann mal so geguckt, wann habe ich den eigentlich das letzte Mal gesehen? Und das war auch am 16. Januar, aber 2018. Und das war schon ein bisschen gruselig, Pascal.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch.
Nee.
Das ist, erinnerst du dich denn noch daran, weshalb du ihn damals geguckt hast? Auch Japanuary vermutlich?
Ja, ich glaube tatsächlich, das war Japanuary-lastig. Oder das war wieder mal so ein Anfall, oh, das Jahr beginnt und ich muss jetzt unbedingt mal die Filme gucken, ja, die ich jetzt unbedingt mal gucken will. So diese Neujahrsvorsätze, die man dann für ein paar Wochen anhält, ehe man dann doch wieder irgendwie Halloween guckt. Aber ja, war doch, da muss ich sagen, da ging kurz ein Schauer ging über meinen Rücken oder so. Wie auch immer.
Ja.
Habt ihr den Film beide im Vorfeld schon mal gesehen oder nicht gesehen? Wie sieht's da aus, André?
Ich habe den schon mal gesehen, ja. Ist aber echt eine ganze Weile her gewesen. Also das war so im, ja, ganzen Zuge Mitte 2000er, wo ich auch eben sowas wie Ju-On zum ersten Mal gesehen habe und so Dark Waters. Also ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen, aber ist echt schon lange her gewesen.
Bei dir, Pascal?
Ich habe ihn vorher noch nicht gesehen. Das war meine Erstsichtung. Auch mein erster Kurosawa.
Das ist schon mal wieder spannend, dann ist die Ausgangslage schon mal wieder ziemlich gut. Ist ja auch ein interessanter Fall. Man könnte ja so ein bisschen meinen, dass der Film ja so im Zuge des Erfolgs von Ringu, also vom Original Ring, so ein bisschen so aufgekommen ist. Und das Interessante ist, gerade in den USA war so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Da hat eben die Weinstein Company, die wir hier schon sehr oft auch besprochen hatten, Miramax, die haben die Rechte zahlreicher J-Horror-Titel gekauft und da war eben auch Puls dabei. Und sie haben die Filmtitel eben damals nicht gekauft, um sie in den USA zu veröffentlichen, sondern eben um die Möglichkeit auf ein amerikanisches Remake zu besitzen. Und das sollte eigentlich relativ früh in den 2000ern kommen, dieses Puls-Remake, aber das ist dann irgendwann in der so bekannten Produktionshölle verschwunden, in irgendeiner Schublade, so wie wir das ja zum Beispiel auch von Jason X zum Beispiel kennen oder von Cabin in the Woods, und wurde dann erst 2006 wieder aus der Schublade rausgeholt. Und das war leider, oder was heißt leider, also für Miramax war es leider so spät, dass sie die Erstverwertungsrechte des Originals zu der Zeit schon wieder verloren hatten. Und das wurde von einer anderen Firma aufgekauft und die konnten das ein paar Monate vor dem Kinostart des Remakes noch in die Videothek bzw. in den Verkauf bringen. Also eigentlich nicht so gedacht, aber so kam das Original dann in den USA doch noch vor dem Remake raus. Aber habt ihr das mal gesehen, das Remake? Können wir ja später nochmal ganz kurz in ein, zwei Sätzen drauf eingehen?
Nee, das kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Okay, ja, deshalb, ich kann es auch nicht empfehlen, so viel sei schon mal vorweggenommen. Vielleicht, dann können wir das Thema auch direkt sogar ad acta legen. Ich kann es wirklich nicht empfehlen, das ist wirklich ziemlich, ziemlich schlecht. Das ist ja so bei diesen Remakes der J-Horror-Filme immer so ein Spagat. Linker Fuß hast du sowas wie The Ring, der ein wirklich gutes Remake ist. Dann hast du sowas wie The Grudge, was so, Ja, ich fand es nicht eher ungünstig, sogar zuweilen schlecht, aber der kommt ja noch ganz gut weg, wenn ich mich nicht irre, André. Ich glaube, The Grudge, das Remake kam bei den meisten doch, ganz gut an. Ne?
Die kam ganz gut an eigentlich, ja.
Und dann hast du hier wirklich so den, ja, wirklich den Müll im Sinne von Puls zum Beispiel. Aber ja, wir kümmern uns ja heute zum Glück ums Original.
Oder den letzten Grudge, das US-Grudge, der war auch furchtbar.
Welchen, den dritten oder den zweiten? Der zweite war auch schon Mist.
Jetzt der letzte, 2018.
Achso, du meinst also quasi den vierten Film, aber das Requel quasi.
Dieses Requel, ja.
Schön, wir haben dazugelernt aus der letzten Episode. An dieser Stelle nochmal, ich muss das nochmal sagen, weil es mir schon fast unangenehm ist. Es heißt Legacy und nicht Legacy. So, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt sind alle Vorwürfe aus der letzten Woche zur Seite gewischt. Achso, und Neve Campbell heißt sie.
Ja, nicht Neve. I'm sorry. Wir haben im Discord haben wir Neve Campbell Hardcore Ultras verärgert. Das tut uns sehr leid.
Ja. Und ich meinte 5 Sterne, nicht 4. Nein, Spaß. So. Ja, der Film selbst hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,6 von 5 auf der IMDb. Vergleichsweise niedrig mit 6,6 von 10, ist freigegeben ab 12 Jahren, darf aber trotzdem heute von uns besprochen werden im Horrorprogramm. Läuft 119 Minuten und kam am 3. Februar 2001 in die japanischen Kinos. Und wenn ihr den Film haben wollt, es ist gar nicht so einfach, wenn ich das richtig mitbekomme. Also ich habe, oder wer sie hat, bei Arrow Films gab es den und gibt es den, glaube ich, auch immer noch auf Blu-ray. Ist eine sehr schöne Edition, hat ja Bildqualität dem Film entsprechend gut, kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber hat auch schön viel Extras und so weiter, ein Booklet. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der in Deutschland erhältlich ist. Ihr habt den jetzt digital geguckt, auf auch sehr komische Umwege, Pascal.
Ja, auf Amazon Prime gibt es den, Amazon Prime hat ja diese Kanäle und es gibt tatsächlich 2 Kanäle, wo der gerade inkludiert ist. Jetzt frag mich mal, wie der zweite heißt, aber der erste ist der Kabel-1-Klassiker-Kanal oder so ähnlich. Der hat auch gerade einen 14-tägigen Testzeitraum, den man dann ja, unter Umständen dafür wahrnehmen könnte, wenn man wollen würde. Ich glaube aber, es gibt auch eine deutsche DVD. Ich weiß aber nicht, ob die out of print ist.
Es gibt DVDs, ja, von Splendid. Die haben den mehrfach rausgebracht, aber auch der ist gerade, also wenn man den noch kaufen will, die DVD kostet dann irgendwie schon 30 Euro, weil die halt so generell ausverkauft ist. Es gibt dann auf irgendwelchen Marketplaces zu Resellerpreisen, aber ja, eine aktuelle Veröffentlichung gibt es hier in Deutschland nicht.
Ja, aber dann ist das ja schon mal ein guter Tipp von dir, Pascal, mit Kabel 1 Klassiker-Kanal. Ich gehe davon aus, da ist der dann wahrscheinlich nur deutsch zu sehen, ne?
Leider ja. Ja. Deswegen habe ich den jetzt auch diesmal nicht im OMO, nicht im Original gesehen, sondern synchronisiert.
Ja, der Regisseur Kiyoshi Kurosawa, der ist ja auch kein gänzlich Unbekannter, also 1955 geboren, hat er über Jahrzehnte hinweg das Thema Film studiert und auch viel mit Super 8 experimentiert, ehe dann selbst mit dem Film Dore Mi Fa Musume no Chi wa Sawagu, jetzt geht's schon wieder los, das habe ich natürlich unsere Kollegin nicht gefragt, wie man das ausspricht. Also Entschuldigung schon mal dafür. Jedenfalls hat er mit dem Film 1985 seinen ersten abgeliefert und so ist quasi aus einer Leidenschaft zum Film ist dann eine Filmkarriere geworden. Es hat aber wirklich ziemlich viel Zeit gebraucht. Er hatte dann auch in seiner Studienzeit eben Soziologie erfolgreich studiert, was man, glaube ich, auf vielen Themen seiner Filme auch so ein bisschen ablesen kann. Und der hat dann vordergründig gerade in den 90er Jahren eben auch für den Videomarkt in Japan gearbeitet, ehe er dann Cure rausgebracht hat. Ein sehr interessanter Serienkiller-Film, wie ich finde. Also es ist einer von den wenigen Filmen, die ich bisher gesehen habe von Kurosawa. Und damit ist ihm so ein bisschen der Durchbruch gelungen. Er hat dann in den 90ern, ich glaube innerhalb von 7 Jahren, satte 19 Filme gedreht und ist dann irgendwie, André, du hattest es doch schon mal erwähnt, dass du wie hieß der Film? Sweet Home oder so? Von 1989, den meintest du doch schon mal gesehen zu haben, ne?
Nee.
Hast du letztes Mal irgendwie erzählt? Oder dass du den Titel zumindest kennst?
Letztes Mal habe ich über eine Netflix-Serie gesprochen, die so heißt.
Ja. Ach so, oder hat es jemand, nee, ich glaube, es hat jemand bei uns auf dem Discord-Server, hat das, glaube ich, sogar jemand erwähnt. Auf jeden Fall hat er da 1989 schon mal einen Horrorfilm gedreht und ist dann jetzt erst mit Cure und Pulse dann wieder so ein bisschen in dieses Genre zurückgegangen und man hat ihn dann auch so ein bisschen mit höherem Budget mal ausgestattet, weil eben Ringo so ein anhaltender Erfolg war und man so auch aufgrund der anstehenden Konkurrenz zu den Filmen, die zeitgleich oder kurz danach erscheinen sollten, also Dark Water, den wir hier auch schon mal besprochen haben, und eben Ju-On, um mit diesen Filmen Schritt halten zu können. Und ansonsten hat er auf jeden Fall eine sehr, sehr gut bewertete Filmografie. Also Cure wäre eben der eine Film, Tokyo Sonata wäre einer, Before We Vanish, Journey to the Shore, Seance. Da hat jemand auch auf jeden Fall bei uns auf dem Discord-Server danach gesucht nach diesem Film. Vielleicht erinnerst du dich daran, André, da haben wir doch so ein
daran erinnere ich mich, ja.
Da haben wir ja tagelang nachgesucht und Pascal hat sogar rausgefunden, genau. Genau. Und Loft gibt es noch von ihm und zuletzt Wife of a Spy und Creepy, den kann man auch aus England auf Blu-ray holen. Also er hat sehr viele Filme und die sind alle sehr angesehen. Ich habe leider viel, muss ich ganz ehrlich sagen, viel zu wenig gesehen. Ich habe eben Cure gesehen und Retribution ist auch noch ein Film von ihm, den man kennen könnte. Ich weiß nicht, habt ihr schon ein bisschen mehr von ihm gesehen? Er ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur. Und ja, ich schäme mich fast ein bisschen dafür, dass wir, oder ich zu wenig gesehen habe bisher von ihm. André?
Ich kenne nichts von ihm außer Puls.
Dito.
Tja, dann mal los, würde ich sagen. Vielleicht hat dieser Film ja heute dafür gesorgt, dass wir uns alle noch ein bisschen mehr mit der Filmografie von ihm auseinandersetzen wollen. Pascal, haben wir eine Inhaltsangabe? Und wenn ja, woher?
Wir haben eine, und zwar von den freundlichen Kollegen vom Filmstarts.de in minimal abgewandelter Form, und die lautet wie folgt. Nach dem grauenvollen und unerwarteten Selbstmord ihres Freundes Taguchi geschehen seltsame Dinge um eine Gruppe junger Erwachsener in Tokio. Einer von ihnen hat Visionen, in denen er seinen toten Freund als Schatten an der Wand sieht, während der unabhängige Student Ryusuke wiederum gespenstische Bilder auf seinem Computer zu sehen scheint. Die Gruppe gerät ins Grübeln. Ist es ihr Freund, der versucht, aus dem Jenseits zu ihnen Kontakt aufzunehmen? Oder ist da doch noch etwas viel Grauenvolleres, welches es auf sie abgesehen hat?
Ich korrigiere dich jetzt schon. Es heißt Ryusuke. Ryusuke.
Ryusuke.
Weil das U spricht man nicht Sasuke. Mit.
Ja, genau. Ich weiß.
Ja. Ich erwarte jetzt eine japanische Entschuldigung von dir an dieser Stelle.
Kumanasai.
Ja, sehr gut. Konnichiwa. So. Ja, also du hast es gesagt, Puls spielt in Tokio und dort lebt die junge Frau Michi, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen in einem Gewächshaus arbeitet. Doch ein Kollege namens Taguchi, der ist seit mehreren Tagen nicht mehr dort aufgetaucht, weshalb Michu beschließt, ihn zu Hause aufzusuchen. Und zunächst scheint auch alles ganz normal zu sein, aber Taguchi verhält sich auch ein bisschen minimal merkwürdig, würde ich sagen. Doch dann muss Michi mit ansehen, wie sich der junge Mann mehr oder weniger vor ihren Augen erhängt. Zumindest sieht sie ihn, erhängt vor sich. Und da stellt sie sich auch die Frage, oder als Zuschauer stellt man sich die Frage, Zuschauerin, ob sie vorher vielleicht mit dem Geist von Taguchi geredet hat und gar nicht den Leibhaftigen mehr vor sich gesehen hat. Aber das bleibt alles noch so ein bisschen im Unklaren. Und auf einer CD finden die Kolleginnen dann seltsame Dateien bzw. Fotos von Taguchis Wohnung mit ebenso seltsamen Details. So spiegelt er sich in einem Monitor wieder, während auf dem anderen Bildschirm exakt dieses Foto gezeigt wird, welches sich gerade die Leute im Gewächshaus anschauen. Und irgendwas scheint nicht normal zu sein, darüber sind sich auf jeden Fall alle einig. Ja, und an einem anderen Tag wird Michis Kollege Yabe von der Stimme des verstorbenen Taguchi angerufen und es wird um Hilfe gebeten, weshalb auch er die nun verlassene Wohnung von diesem aufsucht. Und in der Ecke der Wohnung, in der sich Taguchi erhängt hat, hat sich nun ein dunkler Schatten an der Wand gebildet. Und auf dem Rückweg, er will eigentlich nach Hause gehen, der Yabe, geht er noch in eine andere Wohnung, die mit so einem roten Band abgesperrt ist. Und dort trifft er auf einen weiblichen Geist und wird von diesem auch angegriffen. Und von nun an verhält auch er sich ziemlich merkwürdig und redet vor allem auch kein Wort mehr. Doch irgendwann bekommt Michi ihn dann doch zum Reden und er erzählt von den Vorkommnissen und diesem verbotenen Raum, wie er es nennt, von diesem Forbidden Room, in dem er war. Und dann muss Michi auch noch mit ansehen auf offener Straße, wie sich eine Frau das Leben nimmt, indem sie sich von einem hohen Turm stürzt. Ja, das ist so die, das klingt jetzt erstmal alles, Pascal, relativ spektakulär und auch rasant, aber so rasant ist der Film ja natürlich nicht. Er ist schon sehr langsam erzählt und hat ein sehr langsames Pacing, würde ich mal sagen, aber ist schon sehr atmosphärischer Beginn, so die ersten Minuten des Films, ne?
Ja, atmosphärisch definitiv. Ich finde, der Film hat eine coole Vielfalt, das merkst du, finde ich, von Anfang an, dass er coole Setpieces hat, die sich einfach optisch unterscheiden, dazu einen wirklich krassen Soundtrack, finde ich. Von der, merkst du von Anfang an, der sorgt sehr, sehr viel dafür, dass die Atmosphäre dicht bleibt und dich bei der Stange hält, auch wenn er halt jetzt vom Pacing wirklich gemächlich losschlendert. Also der Film hat es nicht eilig, der ist, ja, nimmt sich alle Zeit der Welt, um dich ganz in Ruhe mit den dann nach und nach auftretenden Gruselmomenten zu konfrontieren, die dann aber auch, die ersten, die du jetzt eben schon beschrieben hast, ganz geil sind. Also ich muss sagen, in dem Moment, wo sie den Taguchi in der Wohnung besucht hat, dieses Spiel mit der Erwartungshaltung, das dort getrieben wird, ist jetzt nicht, ist kein Geniestreich, ist jetzt nicht, dass es vielleicht nicht schon mal irgendwie so gegeben hat, aber sie kommt rein und du hast schon dieses unwohle Gefühl und denkst, ah, jetzt sieht sie jetzt gleich eine Leiche und dann ist er da und denkst, oh, okay, witzig und dann, ja, hängt er da halt auf einmal und es ist einerseits von der Darstellung ziemlich gelungen und halt, wie gesagt, dieses Spiel mit der Erwartungshaltung funktioniert da für mich schon ziemlich gut. Also der Film ist wirklich nicht schnell, aber ich fand ihn ja zu diesem Zeitpunkt schon in seinen Gruselmomenten echt gut.
Ich finde auch, dass also schon dieser erste Moment, also sie, du, wie du es eben schon gesagt hast, sie geht ja in die Wohnung zu ihm und sieht sich um und guckt ja dann erst so auf seinen Rechner dort und im Hintergrund siehst du ja, wie sein Schatten sich so erhebt, ne? Und da denkst du erstmal schon so, oh oh, da ist ja eigentlich noch alles gut, ja, im ersten, ja, genau, Sinne so, dass da erstmal nichts Schlimmes passiert. Aber da denkt man schon, hui, also da habe ich auch schon direkt wieder Gänsehaut gehabt. Und dann eben natürlich diese Selbstmordszene dort vom Turm ist natürlich auch sehr schockierend, weil sie natürlich André auch so, ja, so zum einen so überraschend kommt, aber auch so, ja, wie sagt man, so als, ich will jetzt nicht sagen, als Randnotiz dort bebildert ist, aber es ist passiert, also es wird nicht groß angekündigt, sie geht halt dort durch die Straßen, guckt hoch zu dem Turm, da steht eine Frau und die springt einfach in den Abgrund und schlägt dann auf den Boden auf. Das haben sie jetzt, Special Effect technisch ist da eine Frau am Bungee-Jumping-Seil befestigt gewesen und den unteren Teil, quasi den Ausschlag, haben sie dann mit einer Puppe gemacht, die halt dieselben Klamotten getragen hat. Aber das sind schon so erste 10 andere, die hinterlassen einen Eindruck, ne? Also selbst bei uns hartgesottenen Horrorfans.
Ja, ich finde so beiläufig, wie du sagst, das passt schon irgendwie, auch so integriert in die Welt. Also dieser Auftakt, das, was da passiert eben, auch wenn das Erhängen von ihm sehr, sag ich mal, ich möchte nicht sagen drastisch, also es ist schon sehr ein schockierendes Bild so, was er präsentiert, wie es inszeniert ist, mit dem verzerrten Gesicht so. Aber trotzdem sind die Momente in anderen Filmen des Subgenres, wäre das halt so typische aufgebaute Scare-Momente.
Ja.
Und in Pulse sind die halt so ganz natürlich eingebettet. Ja, deswegen, ich sag schon, es passt eigentlich, wie du es beschreibst, so beiläufig, so selbstverständlich fast schon. Weil man merkt ja direkt von Beginn an von dem Film, dass das ganze Setting, die ganze Gestaltung, das ganze Szenenbild, ist ja alles so krass entsättigt und so trist. Und diese Suizide hier direkt zu Beginn, die fügen sich so in dieses Gesamtszenenbild so krass ein, weil diese ganze Stimmung das schon so wiedergibt. Also nach dem Motto, der Film geht los und du wartest schon fast darauf irgendwie nur, dass das passiert. Also es ist ganz, ganz weird, wie das inszeniert ist eben. Und deswegen wirken diese Momente auch jetzt nicht irgendwie groß aufgebauscht oder, ne, da gibt es keine dramatische Musik und irgendwie Zoom noch auf die Leiche oder irgend sowas. Das ist einfach so fast als gegeben, so ganz, ganz trist gesagt. Und das ist halt super spannend, weil der Film da, finde ich, auch schon direkt in den ersten Minuten mit der Erwartungshaltung an so J-Horror total bricht.
Ja.
Du hast ja auch im Vorwort schon gesagt, so dass er zwar mit dieser Riege von Ring, Grudge, also Ju-On und so kam, aber an sich ja komplett anders funktioniert. Und ich glaube auch generell, dass es halt ein Film ist, der Horrorgucker, wenn sie J-Horror sonst halt kennen, da erstmal auch gut vor den Kopf stoßen kann in den ersten Minuten, weil der halt komplett anders funktioniert.
Wobei ich den Anfang sogar noch am ehesten sagen würde, dass da noch die Leute, die, sag ich mal, also er baut schon, also man hat das Gefühl, dass er fast schon gezwungen war, aus kommerziellen Gründen überhaupt diese Geistersache so ein bisschen einzubauen, finde ich, weil erzählen will er ja schon irgendwie was anderes. Und gerade so die ersten, na, sagen wir vielleicht noch 10 Minuten, denkt man so, oh ja, das ist so der J-Horror, den ich kenne, aber dann so von Minute zu Minute stellt man dann irgendwie fest, okay, nee, der will was anderes und er macht es auch anders, weil wir haben ja gerade letzte Woche bei Scream besprochen, wie Scream quasi diese Jumpscares ja parodierte, diese einen Küchenszene, wir erinnern uns. Und das Ferner entfernt könnte das hier ja gar nicht sein. Ne? Also das ist ja, wirklich stimmt, so, ja. Das sind alles in vielen anderen Filmen, wenn es halt Jumpscares, wie sich Taguchi erhängt oder wie sich die Frau dort irgendwie dort von diesem Turm dort stürzt. Aber gerade so, wie es meinte mit dieser Beiläufigkeit, es passiert einfach. Als ob es was völlig Natürliches wäre. Das wird hier weder inszenatorisch noch inhaltlich irgendwie angekündigt. Und das macht die Sache irgendwie, hat so eine ganz andere Drastik. Ich finde, das hinterlässt dadurch auch gleich wieder irgendwie mehr Wirkung, weil es eben nicht so, es nimmt dann anders mit, weil man irgendwie nicht das Gefühl hat, das ist jetzt ein Horrormoment in dem Sinne.
Ja, genau, es hat so eine Schwere einfach, ja. so eine natürliche Schwere, die halt, sage ich ja, die halt unterstützt wird, also beziehungsweise, man kann gar nicht sagen, unterstützt jetzt das Szenenbild die Drastik dieser Suizide oder unterstützen die Suizide die Drastik des Szenenbilds, aber beides greift halt so ineinander, weil beides halt diese krasse Tristesse des Films erstmal komplett aufbaut, die ja sich komplett durch den ganzen Film durchzieht.
Ja, und ich finde auch, dass er so in gewisser Weise, was er auch da so gut macht in diesen Szenen, finde ich, aus Inszenatorische gehen wir später noch ein bisschen im weiteren Verlauf ein, aber du hast es ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, gerade dieses Spiel, wenn dort Geister, in Anführungszeichen, wir wissen ja erstmal noch nicht genau, und wir werden es eigentlich auch nie so genau wissen, mit was wir es hier eigentlich genau zu tun haben, aber wenn das Kurosawa, das hier mit so dieses Schattenspiel, so, ich finde, das hat mich auch total erinnert an so, ja, an so Filme aus den, ja, so aus der Stummfilm-Ära oder auch so ein bisschen so Richtung Fritz Lang, so Metropolis und so weiter, wo halt wirklich viel mit hell und dunkel logischerweise gespielt wurde, mit monochromen Bildern, mit Schattenspielen und so weiter. Und das hat mich so völlig an diese Zeit erinnert, was ja auch überhaupt nicht modern war zu diesem Zeitpunkt, als der Film rausgebracht wurde. Das fand ich auch ziemlich interessant. Und natürlich auch dieser Forbidden Room. Also ich habe immer ganz viele, ich weiß nicht, wie es euch da ging, Silent Hill Vibes gehabt. Pascal hat ja auch schon ein bisschen den Score erwähnt, auf den wir später noch ein bisschen eingehen und diese Tonspur. Aber auch die würde jetzt, sag ich mal, meine Theorie mit Silent Hill so ein bisschen unterstützen. Aber ich habe da totale Vibes gespürt.
Ja, fühle ich so ein bisschen, ja. Ja, doch. Auch die Sache, ja, das greift ja auch mit rein. Dieses so No Way Out-mäßig, ne? So ist irgendwie, diese Welt wirkt ja, als ob du in der gefangen bist. Ja. Diese ganze Welt, die der Film aufbaut, die wirkt so krass neben der Spur. Und das ist ja wie Silent Hill, als ob du in so einer ob du so einen Schritt nach links gemacht hast, dann stehst du in so einer Parallelwelt, die es gar nicht geben sollte, wo irgendwie gefühlt, wo so gefühlt so Suizide irgendwie normal sind und alles läuft halt einfach so ab irgendwie. Das fühle ich irgendwie, ja.
Ja, und dann haben wir natürlich hier auch ein paar Themen, die aufgeworfen werden, immer wieder, und die dann natürlich auch sich als Hauptbestandteil des Films entpuppen. Was jetzt vielleicht nicht ganz so durchdeklariert ist, ist das Thema Selbstmord. Und das ist natürlich, Pascal, gerade in Japan ein Thema, was jetzt, sag ich mal, alle wissen Bescheid, aber darüber reden möchten natürlich nur die wenigsten. Dass Japan eben eines der Länder, ich weiß jetzt leider nicht mehr die aktuellen Statistiken, aber es war auf jeden Fall, ist zumindest das bekannteste Land, sag ich mal, mit einer sehr hohen Selbstmordrate, die eben aus diversen Gründen dazu geführt hat. Zum einen eben dieses Thema, was diese Film aufmacht, auf das wir später noch eingehen, eben das Thema Isolation, das Thema Einsamkeit, aber natürlich auch Druck, gesellschaftlicher Druck eben durch den Beruf, durch den Schulalltag und so weiter, durch auch Mobbing natürlich. Und das ist natürlich von Kurosawa natürlich, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat, relativ mutig, das Thema hier so zu präsentieren, obwohl es ja nicht das Hauptthema des Films ist, aber es ist ja schon irgendwie präsent, ne?
Ja, absolut. Also die kulturellen Themen, die der Film dort anspricht, also die sich halt auf die Lebens-, Arbeits- und gesellschaftliche Kultur und die Umgangsformen halt in Japan beziehen, das ist, ich würde schon sagen, mutig, beziehungsweise es ist auf jeden Fall, es ist eine Aussage, es ist ein Statement, das man nicht hätte machen müssen, um einen J-Horrorfilm zu vermarkten oder ihn einen guten J-Horrorfilm zu machen. Das ist definitiv etwas, wo ich finde, wo man relativ schnell merkt, dass der Film da ein bisschen mehr Substanz zumindest liefern möchte. Ich finde auch tut später noch, aber das ist auf jeden Fall, sehr, sehr offensichtlich, finde ich. Deswegen ist es halt auch nicht super subtil an vielen Stellen, aber es funktioniert, denke ich, schon ganz gut. Und jetzt auch gerade am Anfang Selbstmord, du merkst es halt, dass es dieses Gefühl von Isolation, genau das, was ihr halt eben beschrieben habt, geht da halt auch so super mit der Thematik Hand in Hand. Also der Film ist sehr gut da drin, dass diese eigentliche Gruselgeschichte da drin, die er erzählt, und dann die darauf sich aufbauende oder die daneben existierende, diese Gesellschaft, dieses Statement zur Gesellschaft in Japan, dass das halt wunderbar harmoniert, das finde ich ganz geil. Und noch zu dem, was ihr eben gesagt habt, dass der Film auch tatsächlich so viel auf diese klassischen Horror-Trope-Mechaniken sich nicht verlässt, finde ich halt auch krass. Also hat mich am Anfang auch sehr stark überrascht, dass du hast halt zwar irgendwo schon die Visualität, du hast halt die Bilder von jemandem, der sich erhängt, das ist natürlich irgendwie schon creepy so, das ist meiner Meinung nach, oder von mir aus auch etwas, was man traditionell in so einem Film erwarten kann, aber dass du es halt, dass der Film halt von Anfang an versucht, dich halt zu gruseln, aber nicht über halt diese, ja, Spannungs-, also diese klassischen Jumpscares, sondern halt, du musst halt selber dich quasi investieren und mitbekommen, was siehst du, gerade wenn wir uns um dieses ganze Digitale uns unterhalten und das gruselig finden. Also du musst, ja, es ist halt wirklich etwas, worüber du nachdenkst und es dann gruselig findest und nicht, weil da irgendwie auf Instinkte angesprochen wird, weil es immer ganz schnell laut wird oder so.
Nee, ich finde es interessant halt, dass der Film ist ja ab 12 in Deutschland zumindest freigegeben und da musste ich doch etwas schmunzeln, weil das mag zwar vielleicht auf die Gewaltdarstellung in dem Film darauf abzielen, weil die ist ja nicht besonders schlimm oder drastisch in dem Sinne, aber allein, wie gesagt, da gehen wir später noch drauf ein, aber allein die Atmosphäre, diese depressive, deprimierende Stimmung in dem Film, allein die würde, weiß ich nicht, widerspricht irgendwie meinen Gedanken von einer Ab-12-Freigabe irgendwie. Also es gibt kaum einen Film, den ich irgendwie trostloser finde und trauriger und deprimierender als diesen hier. Und da finde ich es schon ein bisschen seltsam, dass der Film ab 12 freigegeben ist. Aber wir haben
ja, kann man darüber diskutieren, auf jeden Fall. Ja.
Wir haben,
ich habe jetzt gerade noch mal kurz recherchiert, ganz kurz, wegen den Suizidzahlen in Japan. Also die sind seit 2009 kontinuierlich runtergegangen. Waren 2009 auf dem absoluten Hoch mit 35.000 circa pro Jahr. Oh. Sind jetzt runtergegangen bis 2019 auf knapp 20.000 pro Jahr. Und sind 2020 aber leider wieder gestiegen. Und Grund dafür ist halt vor allem die Pandemie.
Ja.
Viele sind da auch durch Arbeitslosigkeit und so weiter, ist die Suizidrate leider wieder ein bisschen angestiegen im letzten Jahr, im ersten Mal seit 10 Jahren.
Ja, es ist ja auch so, ich meine, du kannst es ja auch ein bisschen berichten, du warst ja auch schon mal ein paar Tage länger dort. Es ist ja so, dass die Preise natürlich, also das Leben in, gerade jetzt in Japan generell, aber vor allem eben in diesen Großstädten, in diesen ja gigantischen Großstädten, Metropolen wie Tokio, ist natürlich wahnsinnig teuer und es sind ja auch so, dass du siehst ja auch, die Wohnungen sind ja auch sehr klein, also viele Leute, gerade wenn du alleinstehend bist und dich selbst finanzierst, also nur dich finanzierst sozusagen oder auch nur ein Einkommen hast sozusagen, dass du ja da irgendwie geführt in 5 Quadratmeter Wohnung lebst und so weiter. Und wenn du da dann arbeitslos wirst, dann bist du auf der Straße, ne?
Ja, einmal das und halt vor allem großes Thema, da ist ja die Einsamkeit.
Ja.
Weil da so viel, also du musst halt, also es geht alles Hand in Hand, es ist super teuer, deswegen musst du super viel arbeiten und arbeiten wird ja auch absolut Nonplusultra, ne? Also wenn ich arbeite, bist du ja eh wertlos so quasi.
Wie war das? Ich weiß nicht, ob das immer ein Gerücht war, aber ob das die Wahrheit ist, die Leute nehmen ja Urlaub, wenn sie krank sind, ne?
Ja, genau, die pennen ja auch am Arbeitsplatz und so halt einfach und merkst halt auch, wenn du dann an der Bahn stehst abends, als wir da waren, die Leute, die nutzen irgendwie 3 Minuten, bis die Bahn kommt und lehnen sich irgendwie an die Mauer und pennen eine Runde so, das ist total krass. Und die sind halt einfach komplett überarbeitet die ganze Zeit und die haben auch vor allem keine Zeit zum Daten und sowas. Das ist ein Riesenproblem, die arbeiten so viel, dass halt soziale Interaktionen im Privatleben voll liegen bleiben und viele bleiben halt deswegen auch Single. Und dann halt die Einsamkeit, jetzt noch Pandemie dazu, wo du eh nicht dich treffen kannst und so. Das machen die eh selten, aber dann noch weniger. Also ja, leider kein Wunder.
Ich würde ja fast sagen und damit überleiten, wie gut, dass es das Internet gibt. Das ja eine wichtige Position hier auch in dem Film einnimmt. Und da muss man natürlich zum einen betrachten, der Film ist von 2001. Ich glaube, er wurde im Jahr 2000 gedreht. Wenn wir uns da ganz stark zurückerinnern, war das ja kurz nachdem eine ziemlich große weltweite Panik herrschte, Pascal, die Angst vor dem Millennium. Einige unter uns können sich wahrscheinlich noch daran erinnern. Also die Jahrtausendwende und die Internetparanoia, die dort auch so ein bisschen vorherrschte. Und was passiert alles, wenn sich jetzt alles umstellt von 1999 auf 2000? Und was kann alles passieren? Fällt jetzt alles aus? Fällt das Internet aus? Fällt der Strom aus? Und was passiert einfach danach? Und so weiter und so fort. Auch diverse Verschwörungstheorien und so weiter. Und wenn wir uns selber daran erinnern, das dürfte ja ungefähr deckungsgleich sein mit den ersten Schritten, die wir so im World Wide Web so getätigt haben, wenn man sich da irgendwie mit Modem eingewählt hat, was ja damals gang und gäbe war. Es gab ja, glaube ich, keine andere Option, ne? Und das Internet ja auch noch super langsam war, wenn du irgendwas angeklickt hast, irgendwie, das hat dann auch schon mal eine Weile gedauert, bis das geladen hat. Und man konnte ja auch noch nicht super viel machen, sage ich mal. Und das war auch super teuer alles damals noch. Da war hier noch nichts von, ich zahle einen 20 im Monat und kann so lange, wie ich will, surfen. Da gab es eher so komische Rechnungen nach Hause. Christian, warum hast du vergessen, dich gestern Abend aus dem Internet auszuloggen? Warum müssen wir jetzt 300 Mark bezahlen? Bist du eigentlich völlig bescheuert?
Und wieso hast du wieder die ISDN-Kanalbündelung angemacht?
Ja, ja, sowas in Art. Das waren so die Erfahrungen, die wir, glaube ich, damals so am Anfang, das sind ja für uns die Anfänge des Internets gewesen, auch wenn das Thema an sich natürlich schon in den 90ern ja da war, aber so die meisten von uns dürften da ihre ersten Schritte, wir haben ja vorher im Vorfeld schon ein bisschen drüber gelacht, dass André seine AOL-CD extra rausgeholt hat für den Podcast hier.
Ja, und mein altes rasselndes Modem.
Ja.
Ja, also sorry, ich habe jetzt auch so ein bisschen auf die Frage gewartet. Ja, seid ihr noch da?
Ja, ja, ich möchte deine Ausführungen zum Internet Frage, der frühen 2000er genau, hören.
Chris möchte jetzt ein Pamphlet übers Internet hören.
Ja.
Das Internet, Einsen und Nullen fliegen durch die Welt. Nein, ich finde es, was ich ganz spannend finde in Bezug auf das Internet, was der Film halt hier macht, ist, dass du hast ja gerade gesagt, auch gerade so um diese Zeit, ums Millennium drumherum, hat ja auch viel, mit Sicherheit viel Skepsis bezüglich all dem, was halt im Internet möglich sein wird, was sich angebahnt hat. Denke ich mal, vor allem in der westlichen Kultur war das stark verbreitet. Und ich würde jetzt mal so weit gehen, aber das ist natürlich alles immer unter einem großen Disclaimer, dass ich da kein Experte bin. Aber von all dem, was ich glaube zu wissen, oder ich mir zumindest einbilde, dass es so ist, ist ja dann Japan auch gerade sowieso, was Technologie angeht. Und gerade in den 90ern war ja Japan das Hightech-Land. Das ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so. Da sind ja andere Länder auch auf dem asiatischen Raum halt mittlerweile jetzt an die Spitze getreten. Aber damals war es halt Japan. Und der Enthusiasmus für die Technologie grundsätzlich, und soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, man kann mich aber gerne korrigieren, ist ja da grundsätzlich noch ausgeprägter gewesen als vielleicht in anderen Ländern, wo man sagt, okay, Internet, was ist das? Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen, ja, keine Ahnung, brauchen wir sowas überhaupt? Und gleichzeitig finde ich es deswegen doppelt interessant, dass dieser Film dann halt sich schon mit dem Internet, aber auch mit negativen Folgen des Internets beschäftigt, wobei das natürlich alles hier ein bisschen, es ist halt nicht so handfest, dadurch, dass wir halt irgendwie eine Geistergeschichte im Internet erleben, aber man kann es, finde ich, schon zwischen den Zeilen sehen, dass hier auch die, also die Isolation, die das Internet unter Umständen verstärken könnte und dass das hier schon besprochen wird und das ist ja etwas, was, finde ich, zumindest wenn ich mich jetzt an 2001 erinnere, da gab es ja noch nicht mal, also da gab es ja noch nicht mal die Web 2.0 sozialen Netzwerke, das war ja noch vor MySpace.
Genau.
Und da gab es halt Chatrooms, so, das war halt dann State of the Art und trotzdem konnte man scheinbar oder konnte zumindest Kurosawa hier dann erkennen, dass das ein Thema ist, das relevant werden wird und bespricht es hier schon im Jahr 2000 und das ist, finde ich krass.
Das finde ich auch wichtig, den Aspekt, weil man könnte das durchaus auch ein bisschen, ja, ich sag mal, wenn du das gerade jetzt im Jahr 2022 guckst und denkst, okay, was zeigen die denn da gerade für ein Internet? Da könnte man durchaus auch vielleicht mal in das eine oder andere Schmunzeln übergehen, aber ich finde, dass das eigentlich gar nicht so angebracht ist. Also vielleicht, ja, manches ist da vielleicht unfreiwillig komisch, wenn sich Ryusuke da ins Internet später einloggt, kommen wir ja gleich noch zu. Aber es soll ja mehr oder weniger, finde ich, so eine Art dystopische Zukunft des Internets darstellen, was du ja eben schon gesagt hast, Pascal, dass er quasi so die potenziellen Gefahren, die sich dahinter verbergen, hier schon mal aufzeigen will und nicht das, was damals schon irgendwie der Status quo war. Und das ist halt insofern interessant, weil es eben genau, wie du schon gesagt hast, diese Social Networks, die gab es eben damals in dieser Form noch gar nicht. Wenn wir uns da auch selber so erinnern, man hatte da diese Chatforen irgendwie damals, diese, weiß ich nicht, bei uns war es damals sowas wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, Chat for Free, Knuddels oder sowas.
Ja, Chat City und so.
Chat City und sowas. Und dann irgendwann später kamen dann die Messenger, ne, so ICQ, MSN haben die meisten von uns so benutzt. Und dann ging es so langsam los mit MySpace, StudiVZ und das, was dann eben heute Twitter, Facebook, TikTok, was auch immer sind. Und das ist schon fast ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine Vorhersehung würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde schon, André, dass der Film im Prinzip eigentlich hier ein Thema behandelt, was heute aktueller ist, als es damals war.
Ja, und vor allem finde ich das, also einerseits, wenn du das Internet an sich betrachtest, also Pascal ist gerade ja schon so gut ausgeführt, also er hat auf jeden Fall eine Idee von Problematiken gehabt, die entstehen könnten. Also da war er relativ visionär tatsächlich. Auch wenn das natürlich jetzt rückblickend, kannst du es nicht unbedingt eins zu eins darauf übertragen, aber man kann verstehen, welche Problematiken er schon mal gesehen hat. Und in Teilen sind sie auch so eingetreten. Die haben halt hier noch nicht so eine Gewichtung, weil eben trotzdem der Horroraspekt immer mitschwingt natürlich. Aber man kann es ablesen. Was ich aber noch viel mehr jetzt auch gemerkt habe, ist, wie du auch dann teilweise den Film, aber auch auf die Pandemie umlegen kannst, sogar in dem Bezug. Das ist auch irgendwie ganz, also fand ich irgendwie weird, weil also der Film, dadurch, dass er diese Isolation spielt, die aber natürlich eigentlich nicht daran geknüpft ist, aber gleichzeitig trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn man es darauf übertragen könnte, dann könnte man auch sagen, okay, dieses ganze Triste, da könnte auch gerade eine Pandemie herrschen und die suchen Flucht ins Internet. Aber eigentlich geht's
kurz, einzubringen, um dir einen Impuls zu geben. Das ist halt sehr interessant, weil gerade wenn du, ich habe auch noch ein paar Essays zu dem Film gelesen, dort wird auch ganz oft davon gesprochen, dass die Leute von Einsamkeit infiziert sind. Und das passt halt auch perfekt irgendwie in das, was du gerade gesagt hast, weil du kannst es auch eben umdeuten. Stell dir einfach vor, die Leute sind infiziert und kappen deshalb sozusagen ihre menschlichen Verbindungen ab oder müssen sie kappen und verkommen quasi in Einsamkeit. Und schon bist du bei dem, was du gerade gesagt hast.
Ja, okay, ja, spannend. Ja, sehe ich. Also das hatte ich das Gefühl, hatte ich irgendwie sofort. Da dachte ich mir irgendwie, krass, das könnte man gerade irgendwie umlegen. Auch wenn er das Thema natürlich auf sag ich mal, moderne Technologien umlegt und die Gefahren, die sie mitbringen können. Aber gleichzeitig kann man es eben genau darauf übertragen. Man könnte sagen, okay, die haben irgendwie, die müssen vor einer Realität fliehen, die auch theoretisch vor der Tür sein könnte, wie wir heutzutage quasi jetzt aktuell vor Corona fliehen, irgendwie ins Internet und Co. Ja, fand ich irgendwie gruselig und hat dann noch die unbehagliche Stimmung, die der Film eh schon hat, gerade in dem Moment, wo ich es geguckt habe, nochmal verstärkt irgendwie. Weil ich dann angefangen habe, irgendwie Kopfkino zu machen. Und ja, irgendwie krass. Also wie gesagt, man kann jetzt nicht sagen, er ist nicht Nostradamus, aber er hat schon irgendwie ein Gespür dafür gehabt, für Thematiken, die eben solche modernen Kommunikationsmittel dann irgendwie mitbringen können, ja.
Vor allem ist er eben so antiklimaktisch gewesen. Genau das, was Pascal eben gesagt hat, gerade in diesem Technik-Hype, Internet-Hype, hat er eben so eine Gegenposition dargestellt, gerade wenn man auch bedenkt, gerade, wir kommen ja gleich später noch aufs Thema Einsamkeit und Isolation, gerade weil das Internet ja gerade, wenn du betrachtest, was wir jetzt alles für Möglichkeiten, dadurch, also jetzt aus der damaligen Zeit gesprochen, für Möglichkeiten haben, ne? Es ist ja bisher so gewesen, sag ich mal, wenn du bist jetzt ein Mensch, in egal wo, irgendwo auf dem Land aufgewachsen, von mir ist auch eine Stadt, spielt keine Rolle, aber du bist ja quasi, was dein Umfeld angeht, bist du ja eben genau auf dieses beschränkt gewesen. Du kanntest eben gefühlt nur die Leute, die im Haus nebenan wohnen oder die in der Straße wohnen oder die mit dir auf eine Schule gegangen sind. Und das Internet bietet dir ja eigentlich die Möglichkeit, menschliche Verbindungen aufzubauen, die eben nicht mehr an deinen Wohnort gebunden sind. Ne? Also es sollte ja eigentlich das Gegenteil von Einsamkeit sorgen.
Es bietet halt beides. Es bietet dir die Möglichkeit, quasi neue soziale Kontakte herzustellen und die dann irgendwann auch ins echte Leben zu verlagern. Es bietet dir aber auch die Möglichkeit, noch leichter auf deine echten bestehenden sozialen Kontakte zu verzichten und dich halt einfach nur im Internet da abzuhängen. Ich musste gerade noch, weil es einfach so gut passt und das ist ja auch ein Film ist, den wir hier vor zugegebenermaßen langer Zeit besprochen haben, aber Perfect Blue ist ja auch ein Film, der in den 90ern noch, 97, japanischer Anime von Satoshi Kon, der ja ähnlich, also jetzt nicht diese Thematik, aber diese ganze Stalker-Kultur und was dadurch alles entstanden stehen kann, auch schon sehr gut vorhergesehen hat. Und das halt, wie gesagt, 97.
Ich dachte, du glaubst jetzt Suicide Club, den hatten wir ja auch hier mal besprochen, der zumindest diese Selbstmord-Thematik ja auch zwar auf eine etwas Entertainment-artigere Form besprochen hat, aber
den haben wir aber, glaube ich, nie zusammen besprochen.
Ich glaube, der war Thema hier im Podcast, oder?
Nee. Wir hatten mal überlegt, den zu besprechen und dann haben wir es gesagt.
Ach so, das war wieder eine der Folgen, die wir im Plan hatten und dann gesagt, nee, komm, lass.
Ich glaube, ja.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja, du hast den auch nicht geratet, stimmt.
Nee. Ja.
Ja, auf jeden Fall interessant, was er da im Angebot hat. Ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, man kann jetzt, wenn man da sehr oberflächlich drauf guckt, könnte man sagen, das ist auch ziemlich lächerlich, wie er das alles aufzieht. Aber wenn man jetzt mal von diesem, wie er dort zeigt, wie das Internet funktioniert, absieht, und das ist eben, wie gesagt, 2001 gewesen, ne? Also da habe ich schon deutlich schlimmere Darstellungen von Internet und Computerleben und so gesehen, ist das sehr interessant, was er dort einfach aufwirft. Und er letztendlich, und das können wir ja schon mal an dieser Stelle sagen, ist das Internet ja in diesem Film also das Internet, deswegen auch der Titel Cairo, das so viel heißt wie Schaltung sozusagen, wie so eine Art Connection-Schaltung sozusagen. Und das Internet schaltet quasi den Weg der Toten zurück in die Welt der Lebendigen frei. Und gleichzeitig werden aber deren Verbindungen untereinander gekappt dadurch. Und das ist schon sehr interessant, dass er da ausgerechnet das Internet, weil das hätte ja, wie gesagt, das wissen wir ja alle, es war ja bei Ringu, war es eben Videokassetten. Ja, es gibt, glaube ich, einen J-Horror-Film über jedes technische Gerät, wenn ich mich nicht irre, André. Und ja, dass er jetzt ausgerechnet hier sich das Internet rausgesucht hat, kann natürlich auch Zufall sein, aber wenn, dann ist es halt ein sehr passender Zufall, ne?
Ja, und die Frage ist natürlich, ne, hat er wirklich damals diese Problematik schon gesehen und sie das hier verarbeitet, oder war es halt jetzt so, okay, das Internet geht gerade komplett riot und verbreitet sich auf der Welt, ist jetzt ein Hype-Thema, was ich mitnehmen sollte? Also, ne, aber es wirklich so visionär war, kann man jetzt so nicht mehr sagen, aber so wie es inszeniert ist, so wie er das nutzt, so quasi, dass er sagt halt, weil er hat ja quasi, also man kann es ja auch so interpretieren, das Internet hat die Möglichkeit irgendwie mit Vergangenem, also in dem Sinne hier des Films, mit Vergangenem zu kommunizieren, im Sinne mit den Toten, aber gleichzeitig eben verliert man Kontakt zu den Lebenden. Also, ja, ne, er macht ja, also das kann man ja so durchaus so deuten, wenn das auch wirklich die ganze Grundprämisse so komplett seiner Vision war und damit genau die Dinge aufzeigen will, die wir jetzt hier besprechen. Hut ab, so, wenn es ein Zufall war, war es ein Zufall, aber letztendlich, wenn man jetzt heute 20 Jahre später irgendwie so lesen kann, dann trotzdem ist es ja irgendwie eine visionäre Sache, ja.
Eine Frage, die sich viele Leute oder einige Leute gestellt haben, auch in dem Zusammenhang mit dem Film, oder die dann auch zwangsläufig so ein bisschen auftritt, ist was, und sie ist heute natürlich auch wieder viel interessanter noch, als sie damals war, was wäre, wenn das Internet plötzlich weg wäre, Pascal? Also ich würde mal erstmal grob feststellen, dass das von Jahr zu Jahr, dem wir im Kalender fortlaufen, unvorstellbarer wird. Bin mir nicht sicher. Es gibt halt, das Lustige, es gibt halt Regionen auf der Welt, in denen sich das Leben quasi wenig bis kaum ändern würde. Und es gibt wiederum Regionen auf diesem Planeten, die das Leben komplett verändern würde, wenn das Internet auf einmal von heute auf morgen weg wäre, ne?
Ja.
Sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich.
Ist, ja, klar. Auf ganz, 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 ganz vielen Ebenen wäre das eine Katastrophe, die sich natürlich über Telekommunikation, über ja alles Mögliche an wirtschaftlichen Prozessen, die halt einfach maßgeblich davon abhängig sind, dass diese Infrastruktur existiert. Das ist auch definitiv eine, muss man mittlerweile sagen, eine dystopische Idee. Also so, wie man früher gesagt hat, wenn es, keine Ahnung, wie halt jetzt der Klimawandel auch eine ist, die jetzt damit nichts zu tun hat, aber wenn es halt irgendwann überall zu heiß wird oder wenn es kein Internet mehr gibt und es Gründe gibt, warum es das nicht mehr gibt, das würde uns definitiv, mindestens in der westlichen Gesellschaft, ja, den Boden unter den Füßen wegziehen.
Ja, ist auf jeden Fall, da gibt es noch keinen Horrorfilm drüber, ne?
Ja, es war vermutlich schwierig, weil du musst das ja auch wieder irgendwie vernünftig erklären, warum. Also, wenn es halt nur das ist, so.
Ja, ja, damit sollen sich
andere Leute beschäftigen. Es gibt eine South-Park-Folge dazu.
Gibt's, ja?
Ja, die gibt es.
Und was ist da passiert? Internet mehr.
Dann fahren sie alle, glaube ich, so Mad Max-Style in die Wüste und irgendwo entdecken sie den großen Master-Router und setzen
ihn zurück. Ach ja, die. Ja, klar, die ist super. Ja, stimmt. Ja. Mit dem Super-Router, ja.
Nice. Ja, in einem parallelen Handlungsstrang lernen wir dann den Jungstudenten Ryusuke kennen, der sich in seiner Wohnung zum ersten Mal im Internet anmelden will. Und da kommt dann eben auch diese ganze Thematik, die wir da eben besprochen haben, auch zum ersten Mal so richtig auf. Aber auch bei ihm im Internet scheint irgendwie etwas nicht normal zu sein, denn sein Rechner verbindet sich offenbar selbstständig mit Webcams von irgendwelchen fremden Leuten, die sich seltsam in ihren Wohnungen bewegen. Und letztlich fragt ihn sein Computer sogar, ob er mal einen echten Geist sehen will. Und das kommt ihm alles so merkwürdig vor. Und deswegen ist, glaube ich, ein neuer Student dort auch. Und er geht dann ins Computerkabinett. Ich habe gehört, Pascal, du kennst das Wort Computerkabinett nicht.
Ich habe es nicht gekannt. Ich dachte, das wäre irgendein lusterer Typo. André, kennst du das? Ich habe es gegoogelt und dann habe ich es in irgendeinem Artikel gefunden, so dass das in den 80ern mal gang und gäbe war, das so zu nennen.
Ganz im Ernst, ne? Das Wort klingt so, als ob du halt 1996 so eine Bundesbehörde für Internet aufmachst, ja, in Deutschland. Wir gründen jetzt das Computerkabinett.
Also ich muss sagen, bei uns auf dem Gymnasium haben wir das so genannt. Das war der Raum, wo der Informatikunterricht stattgefunden hat, wo all die Rechner standen, die dort in der Schule waren. Das war das Computerkabinett. Ich kenne das nicht
anders. Ja, deswegen haben wir es Computerraum genannt. Ich finde das witzig, weil doch eigentlich in den neuen Bundesländern, ja, doch eigentlich hatte doch immer die wörtlicheren Vokabeln eigentlich.
Eigentlich schon,
die
ja.
Einkaufshalle und so und Trinkhalm. Naja.
Naja, was soll's. In diesem Computerkabinett trifft Ryosuke auf jeden Fall auf Harue und die ihm dann auch versucht, bei dem Problem, die er dort hat oder bei den Sachen, die er beobachtet hat, zu helfen. Und als sich Ryosuke dann wieder versucht, dort ins Internet anzumelden, wiederholt sich dort auch das Phänomen und aus Panik kann er dann aber irgendwie nicht reagieren und kann auch Harues Ratschläge nicht befolgen und er macht dann sofort auch den Rechner auf und sucht dann wieder den Kontakt zu seiner Kommilitonin auf, die sich dann den Rechner dann auch mal persönlich ansehen will und dann kommt da noch ein anderer Kommilitone dazu, der sich so ein bisschen auskennt mit diesem Phänomen und der das auch beobachtet hat und der stellt eine interessante Vermutung bzw. Erklärung auf, denn er glaubt, dass das Jenseits völlig überfüllt ist und die Verstorbenen mit dem Internet als Schnittstelle, ne, deshalb wieder Kairo, die Connection, versuchen, dem Jenseits zu entfliehen. Denn dort würde es ja anders zu sich gehen, als sie es erwartet haben. Also der Tod sei viel schlimmer, als man bisher gedacht hat. Und deswegen herrscht dort auch die reinste und die unendliche Einsamkeit. Das ist ja auch so ein Thema, die Eternal Loneliness, die sich da so ein bisschen durch den Film durchzieht. Und auch gerade dieser Abschnitt hat André wieder sehr interessante Themen, die er mit sich bringt, aber auch wieder sehr interessante Szenen. Ich glaube, mit am beeindruckendsten und am verstörendsten fand ich diese Webcam-Einblicke dort in diese Studentenwohnheime und was das alles waren. Und das war irgendwie so interessant, weil die Leute sich, die man beobachten konnte durch die Webcams, irgendwie verhalten haben, ja, schon wie Geister. Ne? Und man musste sich da schon die Frage stellen, sind das jetzt echte Menschen oder sind das schon Geister? Weil irgendwie konnte man keinen Unterschied erkennen. Wie sie sich dort bewegt haben und wie sie sich dort in ihrer Einsamkeit vor den Rechnern verhalten haben. Ne? Kleine Randnotiz in der einen Szene, das ist der eine junge Mann, der dort genau in die Kamera guckt, das ist tatsächlich dann auch Kurosawa, also der Regisseur selbst, der hier einen Cameo-Auftritt hat. Aber das fand ich schon, muss ich sagen, richtig gruselig, diese Aufnahmen.
Ja, also erstmal generell, die ganze Szene, in der Ryosuke versucht, das Internet zu installieren, ist mega lustig. Also das ist eine der wenigen wirklich komödiantischen Szenen im Film, obwohl er immer wieder so kleine Untertöne drin hat, die so leicht humoristisch sind, aber die gehen doch meist unter der Schwere unter. Aber
sie entstehen so ein bisschen dadurch, dass Ryosuke quasi so außenstehend ist. Ne? Also er hat mit dieser Technik nichts zu tun. Also es gefühlt haben alle um ihn herum schon mal das Internet benutzt und er eben noch nie. Und es ist ihm auch egal. Ja, klar, er sagt es ja sogar, glaube ich, einmal, ja, Harui fragt ihn, glaube ich, einmal, ja, warum benutzt du das? Ja, weil das alle benutzen so. Also er hat da eigentlich keinen Plan von und auch keine Idee von, ne?
Ja, ja, absolut. Aber die ganze Szene, wo er eben es einrichten will, ist so witzig. Mhm. Wie er sich so durchklickt und dann erstmal so, was, AGB? Ja, ja, stimmt zu. Das ist halt so richtig typisch irgendwie. Da kommen irgendwelche Fehlermeldungen, er ist komplett abgefuckt, so, wo ich mir denke, so, yes. Also das ist ja heute noch so, ne? Also wenn irgendwas nicht funktioniert, du bei Windows wieder 1000 Fehlermeldungen kriegst, weiß ich wieso. Das ist halt echt mega, mega witzig. Und ja, und mit diesen Webcams, da haben wir ja eigentlich schon wieder die nächste Nostradamus-Vision, ne?
Ja.
Ich meine, hallo, Webcam-Überwachung, ne? Warum kleben Millionen von Leuten ihre Webcams irgendwie ab mit dem Sticker? Oder wieso haben halt so viele Laptops diese kleinen Klappen, die du zuschieben kannst? Dieses typische Ding halt, eine Webcam hacken, aufpassen, dass man dadurch nicht beobachtet wird, ist ja quasi, also damit ja auch schon abgedeckt, wenn man es so nimmt, so ganz, ganz genau. Natürlich, also wobei, nee, es stimmt, es gibt ja sogar, also die Thematik des Hackens wird ja sogar erwähnt. Er wird ja gefragt, ob er ein Hacker ist.
So stimmt.
Also auch das ist ja sogar drin, das ist eigentlich schon ziemlich krass.
Und da siehst du auch wieder das, was Pascal vorhin gesagt hat, dass ja eben Japan halt auch immer natürlich der technische Vorreiter war in dem Sinne.
Ich meine,
Webcam, ich glaube, meine erste Erfahrung mit Webcam, wow, wie das jetzt klingt. Nein, also ich glaube, also überhaupt die Möglichkeit nutzen zu können, ich glaube, die kam bei mir erst irgendwie geführt, also ich will jetzt nicht sagen 10 Jahre später, aber 2001 bestimmt war das noch kein Thema, genauso wie Hacken. Also das ist schon sehr, also was heißt visionär in dem Sinne ja nicht, aber.
Nee, aber wie selbstverständlich er das einbaut.
Ja, genau.
Das ist, finde ich, beachtlich.
Und gerade also, eben für uns als westliches Publikum halt gemacht. Wirklich schon sehr, futuristisch fast schon.
Ja, genau, das meint, ja.
Also sorry, bei Webcam voll, bei Hacker, also wenn man jetzt.
Ja, ich weiß, Matrix und sowas ist, und Hacker, der Film selbst, also nicht der über
andere. Ja, es gibt halt, genau, das gibt es halt schon seit den 80ern, klar, aber dass es jetzt wirklich auch so dann da benutzt wird, fand ich auch,
Es ist halt so selbstverständlich, finde ich, und das ist halt irgendwie, ich finde trotzdem für 2001 immer noch relativ frisch. Und dass es auch ja null erklärt wird oder so. Ne? Also andere Filme, ja, die damit gearbeitet haben.
Machen erstmal so einen Expositionsdump.
Genau, die orten das irgendwie ein und erklären halt den Menschen, die es noch nicht so kennen, erstmal. Das macht der Film halt überhaupt nicht. Der geht davon aus, dass jeder weiß, wovon der Film quasi redet. Das fand ich auch ganz interessant. Aber ja, wie gesagt, vor allem diesen Webcams wird dann nochmal so ein Metathema aufgemacht, das wir auch wieder perfekt auf so ein bisschen Zukunftsängste, ne, das Stalking, Ausspionieren umlegen kannst. Und rein filmisch jetzt hier gesehen mit den Geistern, ja, wie Chris schon sagt, also man hat das Gefühl so, die Leute sind nur noch so ein Schatten ihrer selbst vor dem Rechner, ne? Und auch damit schon so, als ob da so eine Abhängigkeit schon so entstanden ist, dass die Leute komplett in so eine eigene Dimension gezogen hat, sind nur noch apathisch zu Hause irgendwie. Das Internet hat sie quasi eingesperrt, wenn man es so lesen will. Lustig finde ich auch diese Beschreibung ja von wegen, dass so im Jenseits oder, ne, kein Platz mehr ist, so, irgendwie so Digital Dawn of the Dead so irgendwie.
Das ist komplett Dawn of the Dead. When there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
Ja, wenn there's no more room in the Internet. Ne, dann, also auch das kannst du ja komplett so ein bisschen umlegen. Diese Erklärungsversuche, da so ein bisschen, die der Film dann auf dieser spirituell übersinnlichen Ebene machen möchte. Ja, das ist schon alles ganz, ganz spannend. Und ja, auch da nochmal setzt er ja quasi der ganzen Tristesse auch nochmal so eine Krone auf, wenn er sagt so, ja, nach dem Tod wird es noch einsamer als im Leben schon. Ja. Das ist auch eigentlich richtig bitter. Und ja, wie gesagt, der Film hat jetzt nicht gerade die Uplifting-Momente.
Nee, und ich finde es auch interessant, auch gerade weil du diese Thematik nochmal aufhörst, die eben ja schon einem Zombie-Film oder so einem Romero-Film so ein bisschen gleicht. Und ich finde es interessant, dass der Film ja auch, das ist ja nicht die einzige Theorie, es wird ja so ein bisschen immer so ein paar Möglichkeiten so eingestreut, was jetzt da eigentlich genau los sein könnte, aber dass Kurosawa in seinem Drehbuch auch uns nicht die Lösung geben will. Ne? Also er will ja quasi, dass wir darüber diskutieren und was könnte dort wirklich passiert sein, was könnte dort wirklich los sein. Er sagt ja nicht genau, was dort los ist. Also diese Theorie von diesem einen Studenten dort, die klingt ja irgendwie, also in ihrem übernatürlichen Kosmos klingt die ja plausibel, aber es wird ja nicht gesagt, dass das auch tatsächlich so ist. Und das ist halt das Interessante. Und was ich noch interessant finde, Pascal, ist auch dieses beiläufige, ja, man könnte schon fast Bildschirmschonerchen nennen, das dort in dem Computerkabinett, oh Gott, heute, was hier heute wieder für Wörter fallen, dass dort dieser Student und Haroe dort sich gegenseitig zeigen, dieses Programm mit den Punkten. Also es ist, du hast quasi einfach eine schwarze Oberfläche und ganz viele weiße Punkte dort, die sich mal weiter weg voneinander bewegen und dann wieder aufeinander zu bewegen. Und wenn sie sich treffen, also wenn sie sich zu nahe kommen, dann lösen sie sich auf. Sie sterben also quasi, diese Punkte, diese Dots. Und das ist letztendlich ja der Mikro, also quasi die Story des Films in dem Mikrokosmos erzählt.
Ja, quasi schon. Es ist ganz witzig. Ich finde das, ja, also es ist immer so ein bisschen, natürlich, der Film ist schon so, schabt immer so ein bisschen an der Grenze zu, jetzt nicht albern, was das angeht, aber es ist schon natürlich. Ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich damals ein Computerkabinett gegeben hat, wo dann irgendjemand halt so sein kleines Spiel den ganzen Zeit, also wo diese Simulation die ganze Zeit laufen lässt und alle gehen drumherum, aber niemand darf reingucken. Es wirkt so, es ist ein bisschen drüber, ist es schon. Es ist so ein bisschen, wir versuchen hier Computer und alles ein bisschen aufregender zu machen, als sie es eigentlich sind. Aber das haben jetzt Filme zu der Zeit, also das, da ist der ja wirklich noch sehr zurückhaltend eigentlich. Das ist ja, wie Technologie in den 90ern und frühen 2000ern dargestellt wurde, ist ja eigentlich gang und gäbe, dass man da versucht, noch ein bisschen mehr Fanciness reinzubringen. Ja, es ist ganz witzig tatsächlich. Ich hatte erst das Gefühl, es gibt, ohne da jetzt zu krass abzudriften, aber es gibt so eine sehr, sehr bekannte Simulation, die eigentlich das Gegenteil davon macht. Das ist hier Conway's Game of Life. Das ist so eine ganz, ganz simple, ganz simpler Algorithmus, der quasi sowas macht, nur andersrum. Wenn da sich die Punkte treffen, dann vermehren sich die Punkte. Und das ist quasi die Umkehrung davon. Also könnte man jetzt, also das ist jetzt so pseudo-deep, aber könnte man sagen, das ist quasi das Game of Anti-Life, keine Ahnung. Ja, fand ich ganz witzig, aber ja.
Ja.
Das dazu.
Das auf jeden Fall. Und dann eben das große Thema des Films, eben Einsamkeit und Isolation. Und das wird dann ja auch eben ganz gut besprochen. Und ich finde das immer so schön, weil ich glaube, dass Ryosuke quasi der einzige Mensch, so ein bisschen eben auch mit unserer weiblichen Hauptfigur zusammen, das sind die quasi die einzigen Menschen, die eben nicht so wirklich unter Einsamkeit und Isolation leiden. Und deswegen sind sie ja eben auch in Anführungszeichen unsere HeldInnen des Films. Dass sie letztendlich auch nichts ausrichten können, das erfahren wir ja später noch, da kommen wir gleich zu. Aber man merkt halt den Unterschied, gerade bei Ryosuke, der auch immer so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen naiv, aber er wirkt schon so ein bisschen er geht so durchs Leben und er kriegt das so erst gar nicht so richtig mit, warum die Leute sich alle so verhalten. Und das ist schon sehr spannend anzuschauen. Und das ist eben dieses Spiegelbild der japanischen Gesellschaft. Zum einen natürlich, man kann das auch eben universell natürlich betrachten. Aber gerade dieser Punkt, dieser Satz, der da den André auch eben nochmal wiederholt hat, dass eben das, der Tod noch schlimmer ist als das Leben, beziehungsweise, dass der Unterschied einfach nicht groß ist. Und das finde ich faszinierend. Das ist, kann man ja in beide Richtungen betrachten, wenn man sagt, dass der Unterschied zwischen Leben und Tod in Tokio nicht besonders groß ist, André. Ne? Das heißt zum einen natürlich, dass das Leben in Tokio für viele Leute eben ziemlich trist und traurig und einsam sein kann. Und eben auch umgekehrt. Ne? Also es ist, spricht jetzt für beides nicht gerade.
Ja, ja, absolut, absolut. Das kann man halt so interpretieren und ist ja eigentlich auch wieder so eine sehr, ich sag ja, es ist eigentlich eine düstere Note, wenn es halt dann eine Antwort auch auf die, so, die ja, das soziale Miteinander dann im Land ist, ist es ja eigentlich noch bitterer. Also, was heißt bitterer? Auch das, es ist ja quasi keine, wie der ganze Film, keine Antwort, das hast du eben selber gesagt. Es ist aber eine Reflexion dessen eben, welche Problematiken nicht nur eben dann mit der Technik und überhaupt auf der Welt, sondern eben auch spezifisch im eigenen Land irgendwie vorherrschen. Und naja, wie gesagt, es ist halt, man kann jetzt nicht sagen, das ist eine Antwort auf soziale Gesellschaftsprobleme so, aber er hält da natürlich so schon so ein bisschen auch den Spiegel vor, aber möchte natürlich sowieso, finde ich, mit der ganzen Story ja auch diese Schwere der sozialen Schichten irgendwie aufgreifen. Also das merkst du ja schon, dass er auch ganz klar mit strukturellen Ebenen im Film ja auch spielt. Ne? Und ja, deswegen, also es ist natürlich, es ist, finde ich, an sich ist es jetzt voll das Kneifzangen-Thema, aber ich finde, der Film, sage ich ja, das zieht sich ja auch so durch, greift das halt so unspektakulär auf, aber nicht jetzt unspektakulär im Sinne von langweilig oder schlecht als filmisch gesprochen, aber er greift das halt so nüchtern auf. Also er macht aus dieser Thematik keine reißerische Inszenierung. Und das, finde ich, macht der Film sehr gut. Ne? Also er nutzt diese Metaphern auf eben diese Einsamkeit, Suizid und so weiter. Er macht daraus kein Trara, sag ich jetzt mal, auf ganz salopp, sondern er inszeniert es halt sehr, sehr kalt und ja, es ist eben existent.
Genau.
Und
genau.
Seine die Dinge, die er aufzeigt, können das weder lösen noch verhindern. Und auch, und er will auch damit nicht anklagen, er will nur aufzeigen.
Ja.
Und das macht er eben, finde ich, auf so eine naturelle Weise, dass er da auch keinem auf die Füße tritt. Und das finde ich spannend, weil du halt natürlich, wenn du so ein Thema aufmachst und kannst dann und sagst dann irgendwie, ja, Leute, ne, okay, das ist zwar alles irgendwie doof, aber vom Hausschlüssen bringt halt auch nichts. So, damit kannst du auch ganz schnell natürlich anecken. Aber der Film schafft es halt, finde ich, in dem Punkt dann auch nicht irgendwie ein Edgelord-Film zu sein, sondern, wie gesagt, er zeigt es auf, aber er zeigt halt nicht mit dem Finger auf jemanden oder auf irgendeine bestimmte Gesellschaftsschicht, sondern er zeigt quasi auf uns alle und die Technik und überhaupt. Aber das, finde ich, das macht er eigentlich tatsächlich ganz gut.
Ja, und vor allem, er benötigt halt die Horrorebene dafür in dem Sinne eigentlich gar nicht. Und das finde
ich so
interessant, dass es dann, also es kippt ja dann auch komplett vom Film weg, diese Horrorebene. Es bleibt natürlich immer diese atmosphärische, es ist gruselig, es ist eine Anspannung da, aber so dieses Erschrecken und sowas alles, darauf verzichtet der Film ja auch komplett und auch berechtigt. Und ich finde es vor allem, weil du das auch sagst, dass er eben nicht urteilt. Und das finde ich auch interessant, weil er ja letztendlich, ich finde gerade durch die Figur von Ryosuke, erstmal auch die Frage der Definition von Einsamkeit stellt, Pascal. Ne? Also es ist ja erstmal per se, also das Wort ist ja negativ belastet, wenn man so will. Aber Einsamkeit heißt ja auch erstmal, dass man alleine ist für sich und dass man vielleicht eben kein Umfeld hat. Und Einsamkeit ist eben die negative Bedeutung dieses Zustands, weil wenn man ihn nicht haben will, dann fühlt man sich einsam. Aber das Gegenteil davon ist, wäre jetzt zum Beispiel Individualität. Und ich finde gerade Ryosuke ist da das perfekte Beispiel. Der hat ja scheinbar auch jetzt nicht besonders viele Leute um sich herum und keinen Freundeskreis und so weiter. Er ist auch allein, aber für ihn ist es eher so ein Zeichen von Individualität. Und dass er quasi das, was er, also er kann sein Ich ausleben und er braucht dafür keine anderen Leute. Und diese Art von alleine sein gibt es ja auch. Und die ist ja erstmal positiv belegt, ne? Also ich finde da erstmal prinzipiell zwei Arten.
Ja, es ist
von allein sein, die da aufeinandertreffen, so ein bisschen.
Ja, es ist vor allem auch die Selbstbestimmung, die da halt genau, ganz wichtig ist, ne? Sobald das halt eine selbstbestimmte, ein selbstbestimmtes Alleinesein ist in der Hinsicht, und so würde ich jetzt, schätze ich die Figur des Ryusuke da auch ein, dass es quasi er, wenn er es ist, dann, weil er es möchte, er ist aber sich quasi stets der Tatsache bewusst, dass er es selbst in der Hand hätte, diesen Zustand zu ändern, wenn er nur wollen würde, weil er ja offensichtlich so erstmal, wie er wirkt und wie er uns auch präsentiert wird, ein umgänglicher Mensch ist, der mit anderen Menschen theoretisch kann. Und jetzt ja auch gar nicht schüchtern ist, dann auch irgendwie, er selber studiert VWL, aber geht auch zu den Computer
ins Computerkabinett, Nerds,
in Anführungszeichen, ins Computerkabinett und fragt einfach so zufällig Leute und mit der Harue da, mit der Harue ist er dann ja auch, ja, also wirkt er wie jemand, der Social Skills hat. So, in der Hinsicht ist es dann, ja, eine andere Art von alleine sein und nicht die negative Einsamkeit, die quasi, ne, du bist ungewollt alleine, und das ist ja ein ganz großer Unterschied.
Aber ist das,
stimme ich dir zu,
ist das eine rationale Angst, André? Ich glaube, du hast es halt vorhin auch super gesagt, es hätte ich jetzt an dieser Stelle auch angesprochen, eben dieser Corona-Vergleich, der ja noch, also diese Situation, in der wir uns gerade befinden, die ja nochmal viele, viele Leute in die Einsamkeit und Isolation stürzt, eben auch zwangsläufig teilweise, aber gerade Leute, die jetzt auch ohnehin vielleicht schon in der Situation waren und dann eben den Kontakt nach außen so ein bisschen verlieren, die keine Möglichkeit haben, eben im besten Fall noch durch das Internet immerhin vielleicht noch Kontakte pflegen können nach außen. Aber wenn wir an alles denken, wo wir auch schon privat alle drüber gesprochen haben, schon mal, wenn die Jugendlichen heutzutage, sie können nicht mehr daten, sie können irgendwie draußen keine Freunde nicht mehr so richtig kennen und so weiter. Und es gerade dann die Angst vor der Einsamkeit so mit, die ist so eine der Rationen, also wir haben natürlich auch Angst vor Krankheiten und vor Krieg und so weiter, aber so rein auf emotionaler Ebene ist das doch eigentlich mit so die rationalste und erklärbarste Angst, die es gibt, ne? Also ich glaube, die können wir alle nachvollziehen.
Ja, ja, absolut, natürlich. Also das kann ja jeder, denke ich mal. Also wie du gerade sagst, also es gibt Personen, also gehöre ich auch dazu, ich kann auch sehr gut allein sein oder ich bin auch gerne mal allein und habe meinen Freiraum und so, das kennt ja auch jeder. Aber halt Einsamkeit ist ja einfach mal was ganz anderes. Also es ist ja was anderes, wenn du sagst, ich bin einsam, weil das heißt, du hast vielleicht überhaupt keinen Kontakt, du hast vielleicht keine Familie mehr oder wie vielleicht Kontakt abgebrochen, du hast irgendwie keine Freunde, du hast einfach niemanden.
Und vor allem, du hast niemanden, der sich quasi dem dein Befinden wichtig ist. Das ist, glaube ich, auch immer so ein entscheidender Punkt dabei. Du hast quasi keinen, der sich Gedanken um dich macht.
Ja, ja, genau. Das meine ich ja. Also ja. Du hast halt keine Person in deinem näheren Umfeld. Du kannst zwar so Leute kennen, aber das heißt ja nichts. Also das ist ja nicht das Gleiche.
Ja.
Genau, und Einsamkeit ist ja halt wirklich komplett einfach losgelöst sein. Du hast keine sozialen Umfelder mehr und eben, ja, wie du sagst, niemanden, der dem was bedeutest irgendwie. Und Alleinsein ist ja einfach nur, ich habe halt keinen Bock auf Leute, geh weg. und eher vielleicht auch so ein bisschen so eher so Selbstwellness oder so. Ne? Das ist ja zwei völlig verschiedene Dinge. Und ja klar, und eben der ganze Film und die Thematiken, die drehen sich ja wirklich um das eben die schlimmste Form der Einsamkeit, ne? Und der Isolation und der Abgeschiedenheit und dass du keinen Strohhalm mehr hast im Leben, an den du dich irgendwie klammern kannst, sei es eine Person oder irgendwas, was dir wichtig ist. So, darum geht es ja im Film.
Und das ist ja letztendlich, wenn man so will, nicht für alle, ne? Das ist natürlich, Pascal hat es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja diese Individualität, diese Selbstbestimmtheit, aber ich würde mal sagen, ich glaube, und damit liege ich jetzt nicht komplett falsch, wenn ich aber sage, dass für die meisten Menschen auf diesem Planeten dieses Gemeinsame, die Art von entweder Liebe, von Freundschaft, auf jeden Fall dieses Teilen von menschlichen Emotionen, letztendlich ja das ist, was das Leben ausmacht und lebenswert ist, würde ich jetzt einfach mal die Theorie aufstellen. Und wenn das verschwindet, verschwindet irgendwie auch das Lebenswerte aus dem Leben, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, Pascal, ist das jetzt ist das jetzt ein Hot Take? Ich glaube nicht, ne?
Nee, also auch, ich denke mal, das ist auch einfach vermutlich mit die Kernaussage des Films. Das ist halt, das ist ja quasi das, was der Film einem zeigt, dass die Einsamkeit halt mit der dann die Figuren im Film konfrontiert werden und die können damit besser oder schlechter um, je nachdem, sag ich mal, wie dick die Haut einfach ist diesbezüglich. Und wenn es aber dann halt weg ist und wenn du damit in dem Sinne konfrontiert wirst, das ist ja, so verstehe ich diese verbotenen Räume, in die sie dann treten, ja, dann ja, haut dich das halt um. Und das ist ja dann, da waren wir am Anfang schon, ja, Japan, tragischerweise das Land mit einer sehr, sehr vergleichsweise hohen Selbstmordrate, die ja, und so viel weiß man ja auch, dass sich halt einfach auf, der Grund ist, weshalb, also mindestens einer der Gründe, weshalb es so ist, halt die Isolation, von der André auch gesprochen hat. Das ist für ein soziales Wesen natürlich einfach schlecht. Oder zumindest, also es gibt immer, ne, jeder Mensch ist anders, aber wenn man dann halt, wenn man vom großen Ganzen dann ausgeht, dann ist es halt so. Und das ist aber auch cool, dass der Film dir halt aber auch zeigt, dass die Menschen unterschiedlich sind und unterschiedlich mit dieser, also mit der Konfrontation zur Isolation umgehen können. So. Das ist auch. Also der, es ist krass, wie vielschichtig der Film tatsächlich ist, wenn man jetzt erstmal denkt, man guckt tatsächlich einfach einen J-Horror-Film. Ja. Der ist vielleicht wie Ringu.
Es gibt ja auch dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, ich habe da mal irgendwie so eine Reportage gesehen auf YouTube, dieses Hikikomori. Das sind diese Menschen in Japan, die sich quasi komplett ja von der Umwelt abkapseln und die ja wirklich dann nur quasi das komplette Umfeld ihres Lebens beschränkt sich eben auf ihr Zimmer. Und die sind dann eigentlich zu 99% der Zeit, wenn sie mal nicht kurz schlafen, irgendwie am Rechner oder am Fernseher und das meistens eben auch nachts und verlassen halt quasi nie ihr Zimmer dort und das ist dann ihr ganzes Leben dort und das ist halt so interessant, weil das halt eben diese Komponenten auch zusammenbringt, die wir gesagt haben, also das ist schon, ja, es ist schon, es beruht eben, also das macht diesen Film, glaube ich, auch, obwohl er eben diese Gewaltdarstellung nicht hat, aber eben diese psychische Komponente hat, die das so drastisch macht, weil es eben real ist und sich auf reale Begebenheiten irgendwie darauf zurückgreift. Und das ist schon irgendwie ziemlich heftig. Und dann, wenn dann eben so eine Aussage kommt, der gesagt wird, dass die Geister, also in ihrer Welt, also im Jenseits, genauso einsam und traurig sind wie die Welt der Lebenden oder vielleicht sogar noch schlimmer, dass der Tod also schlimmer ist als gedacht, das ist halt schon mal, das sagt, ne, und das ist natürlich auch gerade so eine Aussage, es gibt ja einige Religionen, wollen wir jetzt kein großes Fass aufmachen, aber es gibt ja einige Religionen, die ja im Tod eine Erlösung sehen, die das Paradies sehen oder die Wiedergeburt sehen oder die eben, dass du dort in den Himmel kommst und so weiter, ne? Es gibt da ja verschiedene religiöse Ansichten dort, über die wir jetzt natürlich an der Stelle auch nicht weiter urteilen wollen, aber da ist das natürlich auch nochmal eine Aussage, die sitzt, sag ich mal, ne? Wenn da gesagt wird, okay, ja, the Afterlife, vergiss es.
Erinnert mich irgendwie ein bisschen ans Ende von Morbius.
Ja, das ist, so ja, bis, exakt.
So ein bisschen exakt. von der Grundidee her, was da, also, ne, was das mit einem macht, wenn du irgendwas erfährst, was du irgendwie immer für was anderes gehalten hast.
Ja, das stimmt. Stimmt. Super Vergleich, ja. Perfekt, ja. Ja.
Passt auch, weil Ryusuke sagt ja auch, sehnt sich ja auch nach der Unsterblichkeit quasi. Also ist ja auch nochmal ein Thema, das aufgemacht wird.
Ja.
Mhm. Dass er sagt, er hat ja das mit Harue, das Gespräch, wo sie sagt halt, wäre es nicht fürchterlich, unsterblich zu sein? Und er ist halt auch wieder so passend zu seiner Charakterzeichnung halt einfach so, nee, wieso, ist doch cool, kann ich ja ewig leben. Also finde ich erstmal eine gute Sache. Das, finde ich, passt, also unterstreicht das auch nochmal so ein bisschen, dass er da einfach einen anderen Ansatz hat, was dieses Thema angeht.
Ja, das Szenario in Tokio wird im Laufe des Films immer apokalyptischer und größer in dem Sinne. Und Michi findet dann nach einem Anruf von Jabe auch in seiner Wohnung, auch nur bei ihm eben einen Schatten an der Wand vor. Und überall in der Stadt kleben die Bewohner dann ihre Türen mit diesen komischen roten Bändern ab und verwandeln quasi damit ihre Räume in Forbidden Rooms. Und Michis Kollegin Junko betritt eine dieser Türen, aber Michi kann eben, weil sie eben noch nicht so, wie sagt man, in ihrer Isolation und Einsamkeit und so weiter angekommen ist, weil sie nicht infiziert ist, letztendlich kümmert sie sich noch um ihre Mitmenschen und kommt deswegen noch rechtzeitig zur Hilfe und kann Schlimmeres verhindern und Michi nimmt dann ihre Kollegin erstmal mit zu sich nach Hause. Doch das hilft letztendlich auch nicht viel weiter, denn ein paar Stunden später ist auch Junko nur noch ein schwarzer Fleck an der Wand in Michis Wohnung. Und die Stadt wird immer leerer und beängstigender und auch Ryosuke findet nur noch leere Straßen und leere Gebäude vor. Und er versucht dann irgendwie noch Harue zu erreichen und findet sie dann auch in ihrer Wohnung. Und auch Harue hat eben sehr viele schwermütige und depressive Gedanken und denkt ans Reich der Toten. Und Ryosuke schafft es dann irgendwie, sie noch mitzuschleppen und gemeinsam durchqueren die beiden dann das mittlerweile ja fast gänzlich verlassene Tokio. Und man muss und kann es auch so sagen, Tokio ist zu einer richtigen Geisterstadt geworden. Und irgendwann fahren sie mit der Bahn und die hält dann noch irgendwann an. Und dann verschwindet Harue plötzlich. Also die junge Frau verschwindet einfach ins Nichts. Und irgendwann, also wir sehen dann noch, was passiert, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und irgendwann muss es ja dann so kommen, die beiden Handlungsstränge werden zusammengeführt, Ryosuke und Michi, also die beiden Hauptfiguren, die treffen aufeinander, weil Michis Auto eben bei ihrem Versuch aus der Stadt zu fliehen quasi auf offener Straße stehen geblieben ist und Ryosuke das repariert. Und da setzen wir erstmal wieder ein. Finde ich schon mal zum einen, das ist vielleicht die Szene, die am ehesten dem gewöhnlichen Horrorgefühl entspricht, André, die Szene, als Junko quasi in den Forbidden Room tritt und letztendlich schon auf dem Weg in die andere Dimension ist. Also da wird ja auch festgestellt, das wird ja auch quasi mehr oder weniger so, nicht gesagt, aber angedeutet, dass dieser Forbidden Room letztendlich eine Falle ist zwischen den Dimensionen. Also wenn du dort reintrittst, dann wirst du rübergezogen sozusagen. Ja. Andererseits ist es die Möglichkeit, auch wieder rauszukommen. Das ist so, würde ich sagen, die Horrorszene im Film letztendlich, die am ehesten dem entspricht, was wir hier sonst besprechen.
Naja, total, total. Sowohl inszenatorisch als auch irgendwie, keine Ahnung. Ich finde sowieso dann, da gibt es dann so ein paar Settings irgendwie in diesen Kellern und so, in diesen Räumen. Da warte ich eigentlich nur darauf, dass irgendwie gleich so Pinhead-Ketten aus der Wand kommen oder so. Das ist alles, hat alles so auch so richtige typische Horror-Atmo. Auch wenn dann irgendwie da so ein Geist steht und da wird's für so einen kleinen Moment ein bisschen konventionell fast. Aber ich meine, gut, irgendwo muss dann auch der J-Horror noch so ein bisschen dann drinstecken, damit man das auch so nennen darf. Von daher ist das eigentlich ganz okay. Aber ja, da wird es ein bisschen konventionell, bevor es dann irgendwie ins Finale rein driftet. Und ja, klar, dass die beiden Storys dann quasi irgendwann zusammenführen müssen, darauf wartet man ja auch quasi im Grunde die ganze Zeit schon so ein bisschen. Denn der Film ist ja nicht, also man hat ja nicht den Eindruck, dass das Ganze irgendwie episodisch erzählt. Ja, man geht jetzt nicht irgendwie einen Charakter nach dem anderen durch und jeder erlebt seine eigene Geschichte, sondern dass es irgendwie auf was hinsteuert, das, finde ich, macht der Film eigentlich die ganze Zeit schon klar und mündet dann eben dann auch da, wo man es vielleicht ein bisschen vermutet. Und ja.
Ich fand es interessant, um es mal ein bisschen thematisch aufzulockern. Es gibt ja diese Szene dort noch in dieser Pachinko-Halle oder in dieser Spielhalle dort. Und es hat mich sehr gefreut, dass dort Chun-Li und Ryo gegeneinander kämpfen.
Ja, das stimmt. Weiter.
Ja, aber Pascal, zu Harue, das ist ja so, und da gibt es auch ein paar interessante Theorien, die ich auch so unterschreiben würde, dass man sich schon die Frage stellen muss, welchen Zustand hat Harue eigentlich, als wir sie kennenlernen, also als Ryosuke sie quasi dort im Computerkabinett aufsucht, oder ob sie einen während des Films erst einen anderen Zustand einnimmt. Also man merkt einfach, dass sie, so sehr Ryosuke es auch versucht, auch mit Empathie ihr entgegenzukommen, ne? Also eben diese, ihm ist es noch nicht egal, ne? Also er hat diese Menschlichkeit auf jeden Fall noch und will sie da so ein bisschen rausziehen, aber sie kann dieser Geisterwelt einfach nicht entfliehen. Und da stellt sich ihm die Frage, ob Harue schon immer so einsam und isoliert war von ihrer Außenwelt oder ob sie eben, wir bleiben jetzt mal bei dem Wort, was wir vorhin so ein bisschen etabliert haben, oder ob sie jetzt von dieser Einsamkeit infiziert wurde und jetzt von Minute zu Minute einsamer wird und deswegen nicht entkommen kann. Und da gibt es ja dann diese ja, ihre letzte Szene quasi, die auch für mich eine der krassesten ist im ganzen Film, als sie dort in ihrer Wohnung ist und dort ja überall diese ganzen Monitore rumstehen und sie guckt in diesen Monitor und sieht quasi, wie jemand sie beobachtet in ihrem Zimmer dort. Also der Geist logischerweise oder ein Geist. Krasse Szene, aber wie würdest du Harue einschätzen? Also ich habe schon das Gefühl, dass sie eigentlich schon die ganze Zeit infiziert war davon, von dieser Einsamkeit. Und dass sich jetzt nur gipfelt sozusagen in ihrem Ableben, mehr oder weniger.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass sie vermutlich einfach eine Figur ist, die jetzt in dem Kosmos derer, die jetzt hier, die wir sehen, die mit nach und nach mit der Einsamkeit konfrontiert werden, die halt noch kämpfen kann, die jetzt halt dann nicht direkt direkt verschwindet oder direkt zum Fleck an der Wand wird. Aber die damit auf jeden Fall kämpft und dann halt, ja, wahrscheinlich auch einfach aufgrund der Unterstützung von Ryosuke in der Lage ist, dem ein bisschen länger sich zu widersetzen, aber im Endeffekt, dann das gleiche Schicksal teilt wie die, ja, wie der Taguchi und die anderen Figuren, die wir schon gesehen haben.
André, du wolltest vorhin schon ein bisschen drüber reden, jetzt können wir das gerne an dieser Stelle tun. Natürlich die audiovisuelle Gestaltung des Films, die natürlich glaube ich, da sind wir uns vermutlich einig, eine der großen Stärken dieses Films ist, da haben wir zum einen natürlich vor allem die Tonspur, die ich echt sehr hervorragend finde. Wir hatten vorhin schon den Vergleich, so dass es Richtung Silent Hill ging, Richtung Akira Yamaoka, der ja auch immer, der ja quasi die Spielreihe so geprägt hat mit seinem Sounddesign, mit seinem Musikdesign. Und so ähnlich funktioniert das hier für mich auch irgendwie. Es ist so, also die ganze Tonspur ist einfach, egal ob es jetzt Musik ist, die auch teilweise ja echt nur als Musik angedeutet wird, wenn man so will, dass die sehr creepy wirkt, so eerie, sagt man auf Englisch, glaube ich, dazu. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, was er sonst noch so gemacht hat, aber Takefumi Haketa, mein lieber Scholli, also die, wenn man die Tonspur schon für sich filtert und zum Einschlafen benutzt, ich glaube, dann weiß ich nicht, ob du dann am nächsten Morgen noch aufwachst.
Nur im Internet.
Ja.
also das war ich auch begeistert, muss auch erstmal gucken. So, also er hat nur ein paar Animes gemacht und irgendwie so ein paar andere kleinere Filme, nichts Bemerkenswertes. Ich dachte mir schon so, warte mal, wenn es eh schon so ein bisschen so klingt, mal geguckt, was er außerhalb von Filmen gemacht hat. Und er war im Videospielsektor tätig, nämlich für Tecmo World's Super Soccer 92.
Also wow, ja, stimmt, da habe ich ihn auch direkt mit assoziiert.
Da habe ich ihn direkt erkannt. Und für Burning Soldier 94, nein, also auch da kein Silent Hill oder irgendwas anderes Horrormäßiges. Aber ja, sollte er vielleicht mal probieren. Richtig gut. Du sagst das so. Im Englischen wird man sagen, so unsettling, ne? Also es ist richtig beunruhigend. Ja. Es drückt halt die Stimmung immer weiter tiefer so runter.
Es hat ja so ASMR-Momente, ne? Ja, die sind ja auch in Silent Hill drin.
Ja, tatsächlich, dieses gerade der Anfang, da gibt's so ein, der Film steigt schon ein mit so einem Buzzing-Sound, der sich so, das könnte, wie du sagst, so eine dieser Radio-Sound aus Silent Hill sein oder so. Also mit so einem, ist halt keine Musik. Es sind einfach Geräusche, die dich halt so einstimmen, die dich, ja, so ein düsteres ASMR, was du halt aber nicht gerne hörst. Also
Es gab auch diese eine Stelle mit dem Flüstern, glaube ich.
Ja, genau. Also ich hasse ASMR eh, für mich sehe es als ASMR-Horror, aber so wie es bei ihm klingt, wäre es halt wirklich die Dark-Version. Finde ich super, also das unterstützt wirklich halt, also audiovisuell, das greift wirklich super ineinander, die düsteren, sehr eingegrauten, tristen Bilder, dazu halt die Komposition, diese Sounds, dieses Sounddesign, diese tragende Schwere da drin. Also das ist wirklich super. Also besser hätte man das ganze Thema, die ganze Thematik wirklich nicht auch inszenieren können in der Bild-Tonschere. Ja. Das ist wirklich ganz hervorragend. Also da muss man sagen, das ist ein atmosphärisch, ist das schon wirklich ein Brett.
Und ich weiß nicht, wie du, aber ich habe eine Vermutung, weil ich die Fotos, eure Urlaubsfotos kenne, aber ich weiß nicht genau, wie ihr Tokio kennengelernt habt, aber ich glaube, so leb- und farblos habe ich Tokio noch nie gesehen und auch so uninteressant, ne, wie es dargestellt wird. Also man sieht ja sonst immer diese ganzen irgendwie belebten Straßen, Shibuya und weiß ich was, kennt ihr euch besser aus, aber das hat ja nichts mit dem Tokio zu tun, was man irgendwie aus Anime kennt, was man aus irgendwie bunten Filmen kennt und so weiter. Das ist ja wirklich so monochrom, so Sepia-Farben am Ende ja auch, als sie dort durch die ja komplett tote Geisterstadt fahren. Das ist schon, muss ich sagen, also ich sag mal so, ja, der Film hat von vornherein ja schon diese Atmosphäre, aber dass er nachher so in dieses apokalyptische Thema reingeht, das war ja ohnehin irgendwie nicht zu erwarten, glaube ich, für keinen von uns, wenn man den Film irgendwie zum ersten Mal sieht. Aber das ist ja nicht das Tokio, was man so kennt, ne?
Nee, im Gegenteil. Also wenn du da irgendwie an Akihabara denkst oder so, ne, dieser typische, also Akihabara ist ja dieser Anime-Stadtteil, sag ich jetzt mal ganz, ganz plump, ne, wo irgendwie Geschäft an Geschäft aneinandergereiht ist, wo du halt irgendwie Anime-Figuren bekommst und alles leuchtet und flackert und das ist ja dieses typische Bild, was man so von Japan irgendwie kennt, ne, alles knallbunt, leuchtet, Werbetafeln so, das hast du da halt und es ist laut und fröhlich und alles ist, wird beschallt. Das ist halt genau das Gegenteil, was du in dem Film siehst. Aber das ist wirklich das Krasse daran. Denn allein in den knapp dreieinhalb Wochen, als wir da waren, ich habe ja vorhin schon beschrieben, wie es aber dann gleichzeitig so an so U-Bahn-Stationen wirkt. Weißt du, wenn du um dich rum Leute stehen hast, du merkst, die kommen gerade von der Arbeit, die würden am liebsten einfach umfallen. Und dann gleichzeitig aber hast du diese super kaputten Menschen da rumschlurfen irgendwie, die ja wirklich fast wie so Zombies da rumrennen, weil die einfach super bearbeitet sind und sowas. Nicht jeder halt, aber viele. Und gleichzeitig, dann siehst du das, wie diese Leute da völlig müde sind und jetzt einfach nur ins Bett wollen. Und im Hintergrund hörst du aber irgendwie ständig irgendwelche Lautsprecher, irgendwelche Anime-Sounds ballern und alles ist super fröhlich und das ganze Umfeld, das ganze, die Stadt selbst pulsiert dir so entgegen. Hallo, alles ist geil, dein Leben, Spaß, 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 Geld ausgeben, mega, super, yay. Aber die Leute, guckst die Leute in die Gesichter und die sehen aus wie halt bei deinem Maul. Also das ist diese Schere zwischen der, also wie die Bevölkerung wirkt und wie die Stadt sich verkauft, das hast du wirklich da auf der Straße, das siehst du direkt. Und der Film, der nimmt halt eher, der Film wirkt so, als würdest du den Menschen in die Köpfe gucken. Und der Film schaltet eben diese bunte, laute Touri-Stadt, weil mehr ist es Tokio echt nicht. Tokio ist mega die Touri-Stadt. Mhm. Wir waren ja nicht nur in Tokio, sobald du mal aus Tokio raus bist, sieht es nämlich auch schon wieder anders aus. Wir waren ja auch nochmal in Kyoto und Osaka, also es sind auch große, laute Städte, aber die haben schon einen ganz anderen Vibe als Tokio. Tokio ist wirklich so diese glatt geglättete Vorzeige statt so ist Japan so. Aber dann gehst du mal raus und dann ist es eigentlich gar nicht so krass so. Und deswegen, wenn in Tokio, wo die ganze Stadt dir sagen will, ins Gesicht springt und sagt, Freude, Friede, Freude, Eierkuchen, aber du guckst die Leute an, dann hast du schon einen riesen Diskrepanz dazwischen. Und Puls zeigt halt eher die Leute, wie sie wirklich sind, was in ihnen vorgeht. Und also wie, sag ich mal, ihr Charakter auf die Stadt projiziert. Das ist eher Puls.
Auch wie das Silent Hill, ne?
Wenn du es so nimmst, ja, wenn du es so nimmst, genau. Es ist eher das psychologische Japan als das, sag ich mal, das Werbeschild Japan. Ja. Und das ist krass, weil das macht der Film halt wirklich, also das kannst du an dem Film halt 1:1 so ablesen. So, der Film guckt, der stellt Japan so dar, wie es eher in den Augen einfach der einsamen Seelen wirkt und nicht so eben wie die Werbeschilder es dir verkaufen wollen.
Ich finde auch die Kameraarbeit generell, also wie die Bilder eingefangen sind hier von, das ist ja der Kameramann Junichiro Hayashi, der hat ja auch Dark Water, den hatten wir hier auch schon und bei Ringu sogar schon zweimal im Podcast und diese ganzen Bilder, ne, zum einen diese Farbpalette, die du hast, die halt immer so schwankt zwischen, also es ist schon fast schwarz-weiß, es ist so entsättigt, André hat es am Anfang gesagt und es ist wirklich die Bebilderung, also ich habe noch nie oder selten Depressionen, Einsamkeit, Isolation, Traurigkeit so krass gut bebildert gesehen wie hier. Und es ist alles so trist. Auch der Film ist so körnig und so schlecht aufgelöst, meine ich gar nicht so unbedingt, aber der ist so grungy so ein bisschen. Und das ist so krass gut. Und wenn du die Wohnungen alle siehst, Pascal, ne, die sind alle Wohnungen, in keiner der Räume, die dort gezeigt werden im Film, hätte ich Bock zu wohnen. Ne? Die sind alle so creepy, die sind grau, die sind leer, die sind kahl. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde, das ist so auf so einer metapherartigen oder psychologischen Art und Weise bebildert, dass das perfekt das Gefühlsleben der Menschen, wie André ja eben auch schon gesagt hat, perfekt widerspiegelt. Ne?
Ja, das ist auf jeden Fall, also der Film ist super. Ja, der Film ist sehr stark da drin, diese wirklich depressiven Vibes halt einfach auszustrahlen und dieses Tokio, André hat es ja gerade fabelhaft beschrieben, halt, ja, aus einer anderen Perspektive zu zeigen. Das ist klasse. Es ist halt schon, also er hat dann jetzt nicht, ich musste tatsächlich, also gerade wenn wir in diesem dystopischen, leergefickten Tokio unterwegs sind, da ist jetzt zum Beispiel halt ein 28 Days Later, hat er halt von London irgendwie die krasseren London-Bilder. So. Also jetzt, hier hast du jetzt nicht irgendwie ein Shibuya Crossing oder so, das halt dann ohne Menschen da ist. Das wär natürlich noch mal krass, aber wie willst du das hinbekommen? Ne? So, das wissen wir ja auch, haben wir besprochen, war ja auch bei 28 Days nicht so trivial und so ist halt ein anderer Film dann. Aber er bekommt es trotzdem gut hin mit. Also aus dem, was er da offensichtlich dann zu Mitteln zur Verfügung stand, schafft er es sehr gut einem, dieses komplett von Freude und Glückseligkeit befreite Tokio zu präsentieren. Ja. Ja, genau, alle Vokabeln, die ihm da in den Sinn kommen, ja. Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, ja. Ist natürlich keine Unterhaltung, also es ist super, ich fand's super stark, aber auch da, ich hab's am Anfang schon mal gesagt, der Film lässt sich auch da weiterhin die Zeit, einem da sehr, das alles, ja.
Er will ihn also reinziehen, einfach, ne, in diese Thematik, genau. So richtig. So. Genau. Er will schon, dass du dich selber ein bisschen so fühlst und dadurch, dass du ja automatisch, das merkt man ja auch in unseren Diskussionen, dass man selber so viele Gedanken an das Thema verliert, dann, man kann es nicht darüber nachdenken. Und das macht der Film auf eine Art und Weise stark, aber gleichzeitig ist es eben auch genauso deprimierend, wie es klingt, den zu gucken, ja. In einer verlassenen Fabrik beobachten dann Michu und Ryosuke eine Person mit einem Müllsack auf dem Kopf, die durch die Halle wandert und gleichzeitig auch bewaffnet ist mit einer Pistole. Und diese Person enthüllt sich dann und es handelt sich tatsächlich um die vermisste Harue, die sich sofort nach ihrer Enthüllung dann die Waffe an den Kopf hält und sich in den Kopf schießt. Und das ist schon eine ziemlich deftige Szene, auf die wir gleich noch eingehen werden, auf jeden Fall. Für Michu und Ryosuke, die jetzt eben auch keine große Zeit haben, darüber nachzudenken, besteht eher ein anderer Druck. Sie haben kein Benzin mehr, um irgendwie aus der Stadt rauszukommen. Und deshalb sucht Ryosuke dann nach Nachschub und trifft dabei auch auf einen Geist, der ihm dann eben diese schreckliche Mitteilung macht, dass der Tod letztendlich nichts anderes als die unendliche Einsamkeit, also diese Eternal Loneliness ist. Und bei ihrer Weiterfahrt entpuppt sich Tokio dann immer und immer mehr als apokalyptische Welt. Es ist weiterhin menschenleer, es ist Zerstörung, dunkle Wolken ziehen am Himmel auf, überall brennt es, da stürzt sogar ein Flugzeug ab mitten in der Stadt. Und mit Mühe und Not und einem Rettungsboot schaffen es Ryosuke und Michu dann irgendwie aufs Meer und finden dort Zuflucht auf einem Schiff, das noch von einem Kapitän dort gesteuert wird. Und es scheint irgendwie zunächst das Ganze zu einem Happy End zu werden, aber irgendwie als ZuschauerInnen hat man schon das Gefühl, nee, das kann nicht das Ende sein. So ist es dann auch, dass, obwohl die beiden ja eigentlich letztendlich die einzigen Menschen hier waren, die wir kennengelernt haben, die nicht diese Einsamkeit, die nicht von dieser Einsamkeit infiziert waren, muss Michi dann in ihrer Kabine sozusagen mit ansehen, wie auch Ryosuke sich dann vor ihren Augen auflöst und im Nichts verschwindet. Und das ist dann das Ende des Films. Und ja, vor allem finde ich es interessant, André, dass hier, wir haben mit einem sehr intimen Film, mit einem kleinen Film letztendlich angefangen. Und ich hatte es ja zwischendurch schon mal erwähnt, ich glaube, niemand, der den Film oder die den Film zum ersten Mal sieht, hat eine Ahnung davon, in welcher, ja, wie der Film endet, in dieser universellen Apokalypse, die sich da irgendwie gefühlt, also dass das auf einmal so existenzielle Themen aufwirft, ne? Also die quasi im Existenzialismus sozusagen sich auflöst, dass das so noch so eine große Kragenweite annimmt, ne? Also war zumindest, als ich den Film damals zum ersten Mal gesehen habe, nicht zu erwarten. Und ich hatte es auch schon fast wieder vergessen, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe.
Absolut. Also, dass am Ende irgendwie alles explodiert und die Welt untergeht, das ist am Anfang nicht ganz ersichtlich. Auch wenn wir natürlich alle wissen, dass das Internet zum Ende der Welt führen wird.
Wahrscheinlich.
Von daher auch da wieder sehr passend, Herr Nostradamus. Es ist super ungewohnt. Ich wusste schon noch irgendwie, wie es grob endet, aber war auch da wieder irgendwie geflasht, wie groß das Ganze am Ende eigentlich wird. So gesehen, weil es geht ja. Der ganze Film dreht sich ja eigentlich wirklich um Einzelschicksale erstmal. Er macht zwar die Tore auf durch das Internet, aber dass das Ganze am Ende dann wirklich so auf die gesamte Welt gemünzt wird. Also wie gesagt, das kann man ja da metaphorisch genau wirklich so sehen, nach dem Motto, diese Technologie wird unser Untergang irgendwann sein. Beziehungsweise in Kombination natürlich mit der Einsamkeit. Ja, die Menschen werden an ihrer Einsamkeit zugrunde gehen quasi. Und Schuld ist die böse AOL-CD. Das kann man ja schon so ablesen. Und ja, ich war auch wieder jetzt so, weiß ich halt immer nicht so, wäre der Film vielleicht im Kleinen besser geendet als im Großen? Ich weiß es nicht so richtig. Ich finde das Ende okay. Kann man so machen, wenn man das wirklich so komplett dann einmal so aufbauschen will.
Ich sag mal so, das digitale Flugzeug hätten sie sich sparen können.
Ja, digital hätte der Film sich einiges sparen können. Das Feuer am Ende sieht auch furchtbar aus, aber das mal geschenkt so. Aber ja, muss es quasi fast biblisch werden am Ende? Weiß ich nicht. Ist es schlimm? Nein. Wenn das seine Vision ist, dass das Ganze wirklich dann die Ausmaße annimmt und die Menschheit im Grunde untergeht und einsam in der Hölle schmoren muss, dann ist es so. Aber wie gesagt, vielleicht wird der Film auch im Kleinen zu Ende gehend irgendwie, weil ich finde, der fängt intim an eigentlich. Ich finde, der Film fängt eigentlich sehr intim und klein an und wird dann halt im Laufe der Laufzeit immer größer und exponentieller, bis er eben in totaler Vernichtung endet. Aber wie gesagt, wenn das die Vision dahinter war und das große Ganze dann so zu Ende gebracht werden muss, dass niemand rauskommt aus der Einsamkeitsschleife, dann ist es das.
Er hat natürlich so ein bisschen das Problem, weil Kurosawa erklärt natürlich nichts. Ne? Also wie gesagt, wir bleiben bis zum Ende unaufgelöst. Letztendlich haben wir nur Mutmaßungen davon, was hier passiert sein könnte. Und dadurch, dass er das Thema am Ende aber immer größer werden lässt oder die Bandbreite des Films immer größer werden lässt, kommt man natürlich auch ein bisschen in Differenzen, was jetzt auch die Logik angeht zum Beispiel. Also warum, also ich meine in Tokio, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Leute leben in Tokio, 30 Millionen? Das prüft jemand von euch bestimmt gerade.
Ja, die Stadt und die Metropolregion ist halt, glaube ich, ein gigantischer Unterschied.
Ja,
aber es ist die größte Metropolregion der Welt.
Genau.
Und 9,6 Millionen.
Aber nur der Kern, ne?
Das ist, glaube ich, die Stadt.
Das ist die Stadt Tokio.
Genau. Drumherum, ja.
Das ist halt mal ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, ne? Riesengroß. Und dass sich das da nicht irgendwie auf die Figuren, also da muss doch auch irgendwie jemand berichten im Fernsehen drüber oder im Radio oder irgendwie die Leute auf der Straße müssen sich fragen, hä, wo sind denn die anderen alle hin und so weiter. Also es ist passiert ja scheinbar nicht alles gleichzeitig, aber es wird am Ende dann doch so dargestellt, als ob das wie eine Pandemie letztendlich um die Leute greift, ne? Also es ist ja eine Frage von ein paar Tagen dann am Ende, bis quasi ganz Tokio leer ist. Und das ist dann schon so, man darf da jetzt auch nicht so genau drüber nachdenken. Also das würde ich dann als Problem ansehen, was dieses apokalyptische Ende mit sich bringt. Aber trotzdem finde ich es irgendwie krass, weil es hinterlässt was bei mir als Zuschauer. Eben A, weil ich es nicht erwarte und B, weil ich finde schon, dass es ein Schock ist so. Irgendwie. Ist ein Schockmoment, aber auf so eine andere Art und Weise, wie wir es sonst nicht so kennen, sondern einfach durchs reine Storytelling. Und das hat bei mir funktioniert. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Pascal? War dir das zu viel am Ende oder?
Ganz kurz Faktcheck nochmal: Metropolregion Tokio 36 Millionen.
Ja, da war ich ja gut mit dabei. Ja.
Zu viel nicht. Bin aber auch dabei, der Film übernimmt sich da leider ein bisschen. Ich finde auch, das hätte er einfach geschickter lösen können, auch die große Dystopie aufmachen möchte am Ende, ja, hätte man das ein bisschen geschickter inszenieren können. Da darf man allerdings nicht so sehr drüber nachdenken. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil der Film einen dann zu dem Zeitpunkt schon genug zum Nachdenken mit auf den Weg gegeben hat. Und man ja auch mittlerweile weiß, dass das jetzt halt, es ist halt kein, es geht halt nicht darum, dass das irgendwie ein krasser postapokalyptischer Horror-Thriller oder irgendwie sowas ist, ne? Sondern es ist einfach nur das Ergebnis, das will er uns dann halt auch noch präsentieren. Das hätte man, wie gesagt, hätte er, glaube ich, geschickter machen können, hätte man sich ein bisschen was sparen können, ist er übers Ziel vielleicht hinausgeschossen, ich weiß es nicht, vielleicht aufregende Bilder für einen Trailer zu haben, I don't know. Aber daran zerbricht der Film jetzt nicht. Das macht ihn höchstens Abzüge in der B-Note, wenn man so will, aber das ist halt gar nicht das, worauf es bei dem Film ankommt.
Ja, ich finde ja immer noch den Aspekt auch spannend, dass er ja, also das ist das, was ihn so ein bisschen immer aus dieser Depression rettet, der Film, ist eben, dass es eben diese zwei Menschen gibt, die sich irgendwie noch umeinander kümmern, die sich um ihre Mitmenschen kümmern, also Ryosuke und Michi, aber dass er dann trotzdem, und das ist dann wiederum gleichzeitig mutig und auch eben weiterhin deprimierend, dass selbst eben die Menschen, die sich so verhalten können, die sich noch, die so handeln können, dass das eben final trotzdem nicht reicht und sie sich eben nicht vor der Einsamkeit retten können, was ja eben dann in dem Schicksal von Ryosuke dann quasi mündet. Und das finde ich auch interessant, weil er ja auch nie einsam war im Film, bis er eben diesen Encounter hat mit diesem Geist, der ihm dann eben sagt, dass das ist Kopf wie gesprungen, es wird nicht besser, es wird eher schlimmer und so weiter. Und dass das erst dafür sorgt, dass das in Ryosuke ausgelöst wird. Und letztendlich ist so ein bisschen die Botschaft des Films, kein Entkommen durch den Tod. Und ja, deswegen, ich finde das interessant, auch weil er eben diese Perspektiven aufwirft und sich die Frage stellt, womit wir besser dran sind, ob das eher diese, wie Harue ist, die eben sehr pessimistisch durch diese Welt geht und alles ist negativ und es wird nicht besser. Mhm. Oder eben, wie Ryosuke eben positiv durch die Welt geht. Also die Frage, die sich stellt, wie willst du denn durch die Welt gehen? Das Ende ist für uns alle gleich. Irgendwann landen wir alle irgendwann mit dem Sargdeckel auf dem Kopf oder was ich wo. Aber wie willst du bis dahin kommen? Ne? Mit welcher Lebenseinstellung? Und das sind schon ein paar Sachen, die ich super spannend finde an dem Film, die er da aufwirft. Aber André, generell die Struktur und Erzählweise, was glaubst du, wie sehr schreckt dieser Film vielleicht auch Leute ab, eben durch dieses langsame Tempo? Gerade eben, wenn, wir haben es erwähnt, wenn du eben so Filme, also Ringu und Ju-on, das sind jetzt ja auch keine Pacing-Knaller, ne? Das muss man halt an der Stelle mal dazu sagen. Aber zwischen diesen Filmen und jetzt eben Puls liegt ja doch schon noch mal ganz schön was dazwischen. Und gerade auch durch diese, so, durch diese Struktur, dass du ja hier wirklich den, ja, zwei parallele Handlungsstränge hast, die dann zusammengeführt werden. Das ist schon sehr, wie sagt man, nicht eingängig. Obwohl, ja, obwohl das Pacing ja die Geschichte miterzählt, ne? Also die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, erzählt ja auch die Geschichte selbst.
Absolut, absolut. Also, wie gesagt, ich glaube, der Film ist gar nicht so sperrig oder so, wie man ihn jetzt vielleicht wahrnehmen könnte. Es geht eher, glaube ich, ich sage ja, um Erwartungshaltung. Also wenn du halt, also Puls ist ja schon auch so ein bisschen einer der Klassiker aus diesem Subgenre, aber ich glaube trotzdem, dass eben viele von den ZuschauerInnen, die halt Grudge, also John Grudge, Ring, Dark Waters und Co. kennen, ich glaube, viele trotzdem davon kennen vielleicht Puls nicht unbedingt, weil er eben aus dieser Formel ein bisschen rausfällt, weil er halt nicht, also er hat zwar auch diese Elemente, ich meine, es gibt ja auch diese Szenen, wie er zum Beispiel, wie er hinter der Couch kauert, weil halt dieser Geist auf ihn zukommt, ja, dann guckt er unter der Couch her, die Füße sind plötzlich weg und dann kommt eben die Hände oben und das, ne, und also es gibt ja diese Classic-J-Horror-Momente, hat der Film ja, aber halt sehr reduziert. Und es gibt ja auch Momente mit Haaren und so, ja, also diese ganzen Stilistiken, die diese J-Horror-Filme alle immer haben, die sind ja drin, aber halt deutlich, deutlich weniger und nicht so im Fokus wie eben in den ganzen Genre-Verwandtschaften so. Und ich glaube halt einfach, wenn du halt jetzt Puls noch nicht kennst aber sonst halt viel aus dem J-Horror-Bereich, gerade aus dieser Zeit, dann glaube ich, kann es schon passieren, dass der Film dir einfach, also dass der einfach deine Erwartungen unterläuft, weil er was ganz, eigentlich trotzdem was ganz anderes macht, was ganz anderes erzählt und ganz andere Grundthematiken hat und wie gesagt, auch solche Inszenierungen und so, er legt halt nicht Wert auf die Schockeffekte, so, es gibt keine großartigen Scares, es gibt keine, die Geister machen nicht irgendwelche super gruseligen Geräusche wie in The Grudge oder so, auch wenn halt der Soundtrack selbst gruselig oder unangenehm genug ist, so, aber es fehlen halt viele der Kernelemente, die halt einfach J-Horror sehr geprägt haben, dieser Ära, oder beziehungsweise sie sind halt drin, aber sehr reduziert. Und ich glaube einfach, wenn du halt an Puls rangehst mit den Erwartungen, ich krieg so einen klassischen J-Horror-Scare-Fest-Film, dann könntest du da eben dran scheitern, sag ich mal. Aber wenn du halt reingehst mit, ich guck jetzt Puls und halt nicht, ich guck jetzt irgendwie eine Alternative zu The Ring oder so, dann funktioniert das, glaube ich, alles ganz gut.
Ich finde auch bemerkenswert und das ist mir auch positiv jetzt wieder aufgefallen, einfach auch wie ernst dieser Film das eben auch durchzieht, ja, diese Thematik, dass er eben keine, klar, es gibt mal hier mal eine Sekunde, wo man denkt, ah, okay, wenn es dann halt um Brioskis Erfahrung im Internet geht und so weiter.
Ja.
Ohnehin irgendwie finde ich halt auch eine super Figur, weil er ist ja auch so ein bisschen so eine Fish-out-of-water-Figur, die irgendwie ja eigentlich völlig fremd ist in dieser Welt, so bei diesen Kommilitonen, die sich ja alle die ganze Zeit nur über Bildschirme und Tastaturen unterhalten und das ist ja einfach gar nicht seine Art, dort umzugehen mit der Umwelt. Aber auch die, muss ich sagen, die, also der Cast, also wenn ich mir so die drei HauptdarstellerInnen angucke, hier Haruhiko Kato, Kumiko Asso und Koyuki, das hat mir gefallen, weil eben nicht dieses Overacting, was ja, wie gesagt, das gehört ja auch so ein bisschen, das ist ja ein bisschen traditionell, eben auch im japanischen Kino vorhanden, jetzt auch nicht in allen Filmen, aber halt eben auch schon in der Breite, und dass das hier gar nicht vorkommt und dass es wirklich diese deprimierende Thematik einfach auch so straight durchgezogen wird. Das fand ich halt auch so krass. Und was du gesagt hast, eben mit den Geistern, ich glaube ja schon fast, dass Kurosawa die einbauen musste irgendwie aus kommerziellen Gründen, hatte ich das Gefühl. Ja,
vielleicht.
Und deswegen hat er sie ja teilweise auch, also sie sind ja nicht, also die, ich finde, die Geister sind nicht das Gruseligste am Film. Also sie sind irgendwie auch nicht gefährlich in dem Sinne, sie sind anders gefährlich. Also ja, ihre Anwesenheit unterstützt eher nur die Traurigkeit in der Atmosphäre. Das ist das, was die Geister machen. Aber die.
Genau. Er nimmt ja eher ihr Dasein, um dann eben diese Afterlife-Story, ja, zu erzählen. Aber sie haben ja jetzt nicht den Faktor, dass sie halt da rumrennen und Leute, genau, erschrecken oder umbringen. Oder
du hast ja eher Mitleid mit den Geistern noch. Weil du ja, ja, genau, weißt, warum sie jetzt wieder zurückgekommen sind, ne? Weil es eben da noch schlimmer ist. Und bei Grudge
ist natürlich Kayako auch was Schlimmes passiert, aber trotzdem habe ich wieder weniger Mitleid, weil die ist halt gruselig.
Ja. Und das ist halt auch gut. Ich bleib dabei. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Pascal, aber ich finde es halt gut, dass der Film wirklich nicht alles aufklärt. Also letztendlich ja gar nichts aufklärt. Ne? Wir müssen das so hinnehmen und für uns interpretieren. Wir sind quasi dazu gezwungen, uns mit den Themen zu befassen, die der Film bespricht und darüber nachzudenken. Aber die eigentlichen Fragen im Film, die beantwortet uns, werden uns nicht beantwortet, was es mit den Forbidden Rooms auf sich hat, wohin die Leute verschwinden, was das eigentlich mit dem Internet zu tun hat und so weiter. Das ist schon, das könnte vielleicht ein bisschen sperrig sein, um mal das aufzugreifen, was André gesagt hat. Das mag ja nicht jeder Filme, die, also ich kenne einige Leute, die es hassen, wenn Fragen unbeantwortet bleiben im Film.
Ja, klar. Das stimmt. Das würde mich und stört mich teilweise auch hier und da bei anderen Filmen schon. Ich finde aber, das kommt immer ganz stark darauf an, wie ein Film dann an mich herantritt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Film sowieso, wie es jetzt halt zum Beispiel bei Puls der Fall ist, durchaus philosophische Fässer aufmacht und dich da zum Nachdenken anregt und auch den Grusel darüber generiert, halt, wie wir jetzt festgestellt haben, nicht über die klassischen J-Horror- oder Horror-Tropes, sondern halt über das Unangenehme in dem, was halt eigentlich wir auf menschlicher Ebene sehen. Also dann ist es halt irgendwie schon fast so, der Film ist halt so deep, dass er sich das kaputt machen würde, wenn er am Ende sagt, und so funktioniert jetzt übrigens dieses komplette Geister-Universum und da waren 100 Geister zu viel, deswegen sind die in diesen Server gesprungen und müssen jetzt hier bei Ryusuke rum und deshalb sind die, weißt du, das interessiert einen.
Da wäre nachher irgendwie bei Stay Alive oder sowas.
Ja, ja.
Ja, genau. Das genau. wäre zu viel das, Exposition, dann die vielleicht ja, den halt Film Quatsch. Auch kaputt machen dann, ja.
Dann müsste am Ende nämlich irgendwie beim Controller gegen die Geister kämpfen im Internet oder so. Ja,
genau, darum geht es. Also da wird sich der Film halt das alles wieder nehmen an Tiefgründigkeit, was er halt vorher aufgebaut hat. Und das kann man jetzt natürlich wiederum mögen oder nicht mögen, ob man überhaupt Bock drauf hat, sich da auf solche Fragen einzulassen in so einem, ja, irgendwo, ja, am Ende doch noch irgendwie ein Horrorfilm. Ja, das ist halt ein anderes Thema. Aber er zieht es dann zumindest konsequent durch. Und dazu gehört dann, finde ich schon, dass er am Ende nicht irgendwie jetzt da noch den großen Reveal macht, wie denn das jetzt alles, was hier passiert ist, passieren konnte.
Ich finde auch, dass, um das langsam Richtung Ende zu führen, auch krass, wie dieser Film, glaube ich, auch ein Genre beeinflusst hat und inspiriert hat und selber auch inspiriert wurde. Also ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ich glaube, André, du kennst Videodrome, ne, von Cronenberg?
Ja.
Ja, ich finde, dass der, glaube ich, bestimmt eine ziemlich große Rolle gespielt hat in der Vorbereitung auf sein Drehbuch hier von Kurosawa. Also ich glaube schon, dass er den da vielleicht ein oder andere Mal geguckt hat. Und natürlich hat Ringu natürlich auch seinen Einfluss gehabt, also allein durch die Geister und durch diese Thematik der modernen Technik, die irgendwie zum Tod führt. Aber der Unterschied ist eben das, was wir hier auch klar herauskristallisiert haben, dass eben der Zweck ein anderer ist. Also Ringu soll halt Leute erschrecken. Und das will Kurosawa mit Puls nicht erreichen. Das ist nicht sein Grund. Und Puls selbst dürfte dann eben wiederum, wenn man es mal so auf aktuelle Filme bezieht, sowas wie Unfriended, Searching, Host vor allem auch, also diesen Desktop-Horror, der ja auch sehr angesagt ist derzeit, der ist, glaube ich, komplett inspiriert von Puls, würde ich mal sagen. Und ich finde ja auch fast ein bisschen The Sadness, ne, André? Also die Traurigkeit, aber anders. Also nicht in Form von Horniness und Violence, sondern eher eben wirklich Sadness im wahrsten Sinne des Wortes, die hier um sich greift. Ne?
Ja, ja, ja. Hier wird die Sadness halt nicht mit der Axt verteilt, sondern mit dem Modem, aber sonst.
Ja. Ja, kommen wir zu den Fazits. Also ich persönlich finde, dass Kurosawas Puls irgendwie gar kein wirklich gewöhnlicher J-Horrorfilm ist. Also er verlässt sich eben nicht auf diesen reinen Geisterspuk, der ebenfalls gelungenen Marke Ringu, die ja den J-Horror wieder in die Moderne geführt hat. Letztendlich ist für Kurosawa der offensichtliche Horror nur so eine Art Deckmantel für den eigentlichen Horror, der sich eben hier in Einsamkeit und Isolation verbirgt. Und zugegebenermaßen ist es vielleicht etwas plakativ prophezeit, wenn er dann eben diese andererseits aber auch wieder gar nicht so weit hergeholte dystopische Welt der digitalen Medien zeigt, das Internet als Portal zwischen den Dimensionen der Lebenden und der Toten. Und deshalb ist irgendwie letztendlich auch so ein ziemlich schonungsloses Porträt entstanden, würde ich sagen, über die universelle, aber letztendlich hier im Detail ja japanische Gesellschaft, sondern irgendwie auch ein Film, der es schafft, wie kaum ein anderer, und das betone ich hier nochmal, weil das für mich die größte Stärke des Films ist, der es schafft, wie kaum ein anderer, Depression, Traurigkeit, Angst vor dem Tod auch, um die angesprochene Einsamkeit zu bebildern. Und es zeugt dann irgendwie auch vom Mut, dass Kurosawa seinen Film von dieser angetäuschten Geistergeschichte zu einem apokalyptischen, existenzialistischen Albtraum hat werden lassen. Und deswegen richtig, richtig gut. Aber wer jetzt so auf Jumpscares und Geisterspuk am laufenden Band, wer darauf wartet, der wird wahrscheinlich eher enttäuscht werden. Aber wer atmosphärischen und metapherhaften Grusel liebt mit auch viel Anspannung, der bekommt mit Cairo vielleicht seinen neuen Lieblingsfilm. Ich würde sogar fast ihn so ein bisschen Richtung modernes, um mal letzte Woche aufzugreifen, Elevated Horror schon fast bezeichnen. Auch wieder seine Zeit ein bisschen voraus. Ist auf jeden Fall wegweisender Horror und irgendwie auch fast ein bisschen zeitloser, würde ich sagen, als jetzt seine Konkurrenten Darkwater, Ringu und Ju-on. Ich gebe 4 von 5. Bin nach wie vor sehr begeistert von dem Film. Pascal.
Pandre. ich hatte auf jeden Fall, hatte ich am Anfang erwähnt, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, ich hatte mega Spaß, also einfach durchgeballert, das war Action ohne Ende. Nein, ich hatte auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit mit dem Film. Ich war sehr gebannt tatsächlich. Er hat es geschafft, mich in den Bann zu ziehen. Und ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, halt immer darüber nachzudenken, was mir der Film erzählen will und auf der Ebene gegruselt zu werden. Ich sehe das ganz genauso wie du, Chris, dass ich auch finde, dass dieser Vorwand, nee, was hast du gesagt? Aber dass halt diese ganze Geister, also alles, woran der Film halt auf den ersten Blick erinnern könnte, dass das halt wirklich nur eine Art von Maske ist, die dich unter Umständen halt in den Film ziehen soll, um dir dann etwas anderes zu erzählen. Das ist auch schon fast mein größtes Problem mit dem Film. Ich finde, das ist jetzt nicht fürchterlich. Es funktioniert zum Teil irgendwie schon. Aber ich hätte es wahrscheinlich fast noch lieber gehabt, wenn er da auch versucht hätte, einen eigenen Weg zu gehen und sich irgendwas an, also noch ein bisschen weg von den Geistern und dann meinetwegen noch mehr in diesen Techno-Horror, mehr in diesen Technologie-Horror-Sektor einzusteigen und da ein bisschen, noch ein bisschen krasser reinzugehen und so ein bisschen sich die Anleihen zu sparen, die er halt bei den anderen populären Genre-Vertretern aus der Zeit im, ja, J-Horror gefunden hat, sich da ein bisschen weniger zu bedienen, aber das ist dann vermutlich auch einfach, ja, das ist dann halt so, wie es ist. Da hat dann wahrscheinlich auch das Budget nur stattgefunden, weil man halt gesagt hat, dann musst du halt irgendwo auch ein bisschen da diesbezüglich abliefern. Das ist halt so etwas, wo ich ja auch ein bisschen mit, ja, ein bisschen drüber gestolpert bin, weil ich fand das so ein bisschen weird gemixt. Und ansonsten, ja, am Ende verhebt er sich da vielleicht ein bisschen in der Audiovisualität, was er versucht einem zu zeigen. Das ist tatsächlich ein bisschen schräg, aber ja. Auch nichts, woran der Film jetzt zerstört, woran der Film irgendwie stirbt, das passt für mich. Und ansonsten, ja, also ich, wenn man den Film empfehlen kann, dann halt wirklich nur, wenn man sich auch darauf einlassen kann, das haben wir jetzt oft genug gesagt, da darf man halt keine falschen Hoffnungen haben, dass das hier halt der nächste The Grudge ist oder Ringu. Und ich bin jetzt am Ende bei guten 3,5 gelandet von 5, habe auf jeden Fall Bock, den Film nochmal zu gucken, und ja, bin sehr froh, dass ich den jetzt gesehen habe und habe auch sehr viel Lust, mal weiter nach Perlen der Filmografie von dem, von Kurosawa zu suchen. Da wird sich hoffentlich noch einiges finden lassen.
Auf jeden Fall. André?
Ja. Nee. Ich kannte, nee, okay, okay. Dann nicht.
Nee, doch,
okay.
Du darfst, aber ja. Ich dachte, du sagst jetzt wieder deinen Magic Sentence.
Ach so, nee, den habe ich heute gespart, gut. Weil wir sind ja beim ernsten Film, ja, da machen wir keine Späße. Ja, nee, ich war wirklich auch gespannt, wie Puls jetzt nochmal wirkt. Wie gesagt, ich hatte ihn wirklich lange nicht gesehen. Ich hatte ihn damals, wie gesagt, vor allem in dieser Phase gesehen, als eben diese ganzen J-Horror-Sachen eben nach in den Westen gespült wurden. Und ja, ich hatte ihn schon noch so grob im Kopf, auch als er dann anfing, die Bilder, es kam alles wieder. Aber ich hatte den, muss ich auch wirklich sagen, ich hatte den im Kopf wirklich auch in dieser Riege verordnet. Also ich hatte jetzt, obwohl ich ihn kannte, war ich irgendwie eingestellt auf ein J-Horror-Scare-Fest. Und ich habe erst wieder nach und nach gemerkt, dass es ja wirklich einfach nicht ist in dem klassischen Sinne. Und ich glaube, es liegt auch mit daran, dass ich ihn so lange nicht gesehen habe, weil ich ihn, glaube ich, auch dann damals eben als anders eingestuft habe und er dann nicht auf diesem Pile des J-Horror, langer Haare, Scare-Mädchen Stapels gelandet ist irgendwie. Und ja, ein Film, der auf jeden Fall, glaube ich, heute besser gewirkt hat als damals, als man natürlich einfach Classic Horror wollte, wo man den Film vielleicht auch, ich glaube auch nicht, dass ich den Film damals komplett verstanden habe, also sicherlich habe ich da heute eine ganz andere Sicht drauf. Ja, aber ich war doch dann von Minute doch mehr drin im Film. Ich brauchte erst einen Moment für den Einstieg wieder, um, wie gesagt, die diese ganze Stimmung erstmal wieder einzuordnen, die Bilder einzuordnen, zu begreifen, was der Film von mir will, weil das ja doch einfach auch, ich möchte ihn nicht unbedingt als sperrig bezeichnen, aber ich finde, man braucht schon einen Moment, um zu checken, so in was für eine Welt er dich da reinziehen will und wie du die einordnen musst. So. Und aber als ich dann drin war, ging das echt gut und ich mag halt diese parallelen Stories, ich mag die ganzen Versatzstücke, ich mag die Metaphern, auch wenn sie, wie gesagt, wir haben es viel diskutiert. Aber auch da nochmal vielleicht auch für eben ZuschauerInnen, die den Film nicht kennen, es ist jetzt auch nicht so hyperkomplex, ne? Also die Metaphern, die Dinge, die er ansprechen will, sind schon relativ deutlich zu erkennen, so. Ist jetzt nicht, ist jetzt kein Lynch oder so, in dem du irgendwie graben musst und überhaupt nicht weißt, was vor dich geht. Es ist schon relativ klar, aber trotzdem ist es ein Film, der trotzdem, über den man nachdenken kann, haben wir jetzt genug bewiesen heute mit den ganzen Diskussionen. Und der viel bietet in seiner eigentlichen Einfachheit der Geschichte. Und ich war schon ganz gut drin. Trotzdem muss ich auch sagen, so auch nochmal unter unserer Podcast-Prämisse natürlich auch, ja, so ein bisschen Horror hat mir dann doch irgendwie da gefehlt, ne? Also es gibt zwar diese Momente, die Jay-Momente, die sind drin, die Formel so ein bisschen bedienen, aber ich fand das echt spannend, was du nochmal vorhin gesagt hast, Chris, so, es fühlt sich vielleicht ein bisschen an, als ob er die Reihen hätte bauen müssen, weil es gerade im Trend war. Und vielleicht wäre es ein anderer Film eigentlich geworden, wenn er eben diese Trendwelle gar nicht hätte mitschwimmen müssen, dann wäre es vielleicht gar nicht drin so irgendwie. So ein bisschen könnte das gut sein, es fühlt sich zumindest ein bisschen so an, weil diese Szenen dann auch so irgendwie so kurz aufgesetzt wirken, weil sie eigentlich dem Film überhaupt nichts beifügen so. Und von daher, ja, letztendlich so als Horrorfilm fehlt ein bisschen der Horror, aber durch die ganze Stimmung, dieses Bedrücken, was du da spürst, dann die Geschichte, die Versatzstücke, die Metaphern, die kleinen Momente, die drin sind, die Charaktere, die mit sich selbst irgendwie kämpfen, diesen Kampf mit und gegen die Technik und alles, was da eben dann so im Detail drin steckt, das macht schon irgendwie Spaß zu ergründen. Und dennoch muss ich sagen, bis zum Schluss so, wenn dann die Welt untergeht, so ganz drin war ich nie. So, ich war nicht so, ich wollte mich gerne noch mehr darauf einlassen, aber so ganz reingelassen, so quasi ins Internet hat der Film mich dann nicht. ich finde ihn gut. Ich mag, was er stimmungstechnisch vor allem macht. Ich mag auch, dass er halt, wie gesagt, nicht albern ist, nicht dieses, er hat auch dieses japanische Overacting irgendwie nicht so krass drin irgendwie. Wenn überhaupt, dann passiert das erst gegen Ende, wenn es halt wirklich wild wird und da Dächer explodieren und so und Flugzeuge abstürzen, dann wird es kurz ein bisschen komplett wild, aber bis dahin so, der ist auch relativ nüchtern und macht da nicht so viel Klamauk, das gefällt mir eben auch, weil es einfach zu dieser schweren Thematik eigentlich des Films gut passt. So, das mag ich alles. Aber so der letzte Step, so um zu sagen, ja, okay, doch, das ist wirklich echt, das ist ein richtig guter Film, den mir richtig gut gefällt, den gucke ich auch 10-mal in den nächsten 3 Jahren. Das ist es halt nicht so ganz. Von daher, ich empfehle ihn trotzdem auf jeden Fall. Wer also auf Jay, sagen wir mal, Mystery steht, auf jeden Fall ein Film, den man sich mal angucken sollte, wenn man ihn nicht kennt. Die Erwartungshaltung, wie gesagt, ein bisschen wegschrauben vom Jay-Horror, dem klassischen. Aber dann ist das wirklich schon ein Film, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und ich bin bei 3,5 von 5 letztendlich. Wie gesagt, ganz gepacken kann er mich nicht so richtig. Dafür fehlt mir irgendwie so ein bisschen Zugänglichkeit dann doch irgendwie. Aber ich die ganzen Versatzstücke, die drin sind, kann ich schon echt wertschätzen so. Von daher eine gute 3,5.
Wunderbar. Und das soll's für heute gewesen sein. Wir hören uns natürlich in der nächsten Woche wieder. Dann verreisen wir mit Kate Beckinsale und Luke Wilson in den Urlaub und schauen uns den Film Vacancy an, der in Deutschland hauptsächlich unter dem Titel Motel bekannt geworden ist und den ich für eine ziemlich unterschätzte Perle halte. Und ob André und Pascal das auch so sehen, das hört ihr dann in der nächsten Woche bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.